Du, Andi?
Ja, Thorsten?
Ich bin verwirrt.
Was ist los?
Heißt es nicht blau und rot, deine Farben, KFC?
Nee, das heißt rot und schwarz, deine Farben, SVW. Das haben wir doch heute gehört.
Ja, jetzt bin ich sehr verwirrt. Das klingt doch alles gleich. Es klingt alles wie dieser eine Song.
Ja, du meinst My Oh My von der britischen Rockband Slade. Ja, ist von 1983, also das ist schon alter Hut.
Rot und weiß, deine Farben, Fortuna. Also, wenn wir nächste Saison für ein Klassenhaltslied brauchen, ich hab einen super Plan.
Das wird beim ESC der erste Platz.
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf-Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Hallo liebe Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen. Da bin ich wieder, euer guter alter Thorsten. Und mit mir bei dieser 36. Folge von Gebrabbel Rot-Weiß ist niemand Geringeres als der unbelehrbare, unüberhörbare und unsichtbare Andi.
Hallo lieber Thorsten, hallo liebe Freunde des gepflegten Podcasts. Auch ich begrüße euch zur Folge 36. Gebrabbel Rot-Weiß, euer Lieblingspodcast. Das ist ein Podcast, der ist so ein bisschen wie eure Oma, ne? Ist immer für euch da, hat Kekse, nimmt euch in den Arm, aber Downside erzählt auch viel zu oft die gleichen Geschichten und riecht ein bisschen nach ranziger Erbsensuppe. Aber und
hat früher möglicherweise die falsche Partei gewählt.
Das weiß man nicht. Meine Oma ist, Gott hab sie selig, ist aus Ostschlesien. Ich glaube, die hat nicht diese falsche Partei gewählt, aber...
Da wollen wir jetzt nicht zu deep reingehen.
Nee, genau. Ja.
Andi, wem widmest du die Folge heute?
Ah, so schnell.
Heute, zack, zack.
Heute geht's hier rack, zack.
So schnell wie die Doppelpässe von Schinter Karl Appelkamp.
Ich widme diese heutige Folge niemand anderem als dem unvergleichlichen Holger Fach.
Oh, mir würden da schon ein paar Vergleiche einfallen.
Echt? Also, Holger Fach hat... Insgesamt dreimal ist er für die Fortuna aufgelaufen, nämlich 81 bis 87 hat er wahnsinnige 164 Spiele gemacht. Dann ist er 96, 97 nochmal für die Fortuna aufgelaufen und dann in der etwas dunkleren Zeit 98, 99 hat er nochmal 10 Spiele gemacht. Was ich wahnsinnig interessant fand tatsächlich, dass er mit der Fortuna 1985, 86 den Intertoto Cup gewonnen hat. Holger Fach ist insgesamt dreimaliger Intertoto-Cup-Sieger. Und wenn man sich jetzt wundert, warum steht das eigentlich nicht auf dem prall gefüllten Briefbogen, den die Fortuna so hat, mit diesen ganzen Titeln, die wir geholt haben, da habe ich mich eingelesen, der Intertoto-Cup wurde irgendwann mal gegründet, damit also in der Sommerpause auch kleinere Vereine internationale oder überhaupt internationale Spiele spielen können. Und es wurden einfach irgendwie jeweils 10 Teams oder sowas Sieger. Also in dem Jahr 1986, wo Fortuna Düsseldorf Sieger wurde, war es außer dem Sieger der 1. FC Union Berlin, Malmö FF, Rot-Weiß Erfurt, Sigma Olmütz, Újpest Budapest, Brøndby IF, Lyngby BK, Lech Posen, IFK Göteborg, Slavia Prag und last but not least der FC Carl Zeiss Jena. Ja, also ich sag mal...
Ein ja, Titel, Holger Fach,
mit dem man
auf jeden Fall
nicht so viel anfangen kann.
Hat viel erreicht, ne?
Pokalsieger mit Gladbach auch geworden.
So, ich habe an Holger Fach natürlich nur Erinnerungen aus den 90ern, denn so alt bin ich dann doch nicht. Ich empfand ihn, also 96, 97, du sagtest, die dunklen Jahre waren später, eine glamouröse Saison, war das leider auch schon nicht mehr. Es war ja die spätere Abstiegssaison. Und Holger Fach ist mir da ein bisschen als ja, also er schien mir nicht so ein Teamplayer zu sein, eher so ein bisschen Egomane. Der Libero Holger Fach, den er von Bayer Leverkusen lossagten. Und er kam dann später in der zweiten Liga eben nochmal zurück, nach einem Intermezzo bei 1860 München, hatte da aber auch nicht mehr so den Impact, war auch wirklich schon im gesetzten Fußballeralter. Später als Trainer auch nicht so erfolgreich, ist dann auch schwerer krank geworden Und ich glaube, seine letzte Zeit war bei Darmstadt 98, wo er sich schützend vor Norbert Meyer warf und als sportlicher Leiter und als Konsequenz dann auch gehen durfte. Ich glaube, das ist jetzt, keine Ahnung, 6, 7 Jahre her oder so.
Er hat angeblich selbst gekündigt, aber genau, hat den sportlichen Leiter letzte Trainerstation bei Lokomotive Astana oder Astana, glaube ich, wird es ausgesprochen.
Und dann kam, glaube ich, die Krankheit und er ist irgendwann mal, habe ich ihn in irgendeiner Fußballsendung gesehen, da war der Zustand ja nicht mehr so schön. Darum wollen wir auch vielleicht nicht zu viele negative Worte, zumindest über seine zweite, dritte Fortuna-Zeit verlieren, sondern ihm gesundheitlich vor allem alles Gute wünschen.
Mit entweder Inka Grings oder Linda Bresonik, das ist hier so der kleine Gossip-Teil noch, den ich finden konnte.
Mit Inka Grings ist er schon lange nicht mehr zusammen.
Nein, er war irgendwie mit beiden
mal irgendwie. Ja, du gerade Wikipedia einfach
vor. Ja, ist vollkommen richtig. Ich lese den Gossip-Teil von Wikipedia. Ich habe aber auch versucht, das noch weiter zu recherchieren, aber ich bin ja nicht vom Fach. Ich bin ja nicht irgendwie.
Ja, schön. Bist ja nicht Holger. Aber vielleicht so interessant ist es
so
dann.
So spannend ist jetzt Holger-Fach dann auch nicht, das stimmt.
Ich habe aber was ganz anderes Hochspannendes. Ich war im Rasenfunk in der Ligatour zum zweiten Mal. Letzten Montag durfte ich da zu Gast sein bei Max Jakob Ost zusammen mit dem Thomas vom 1. FC Magdeburg und der Susanne vom VfL Osnabrück. Und da haben wir nicht nur über unsere drei Vereine gesprochen, sondern auch das Abstiegs-Power-Ranking, also das Power-Ranking der Abstiegskandidaten der zweiten Liga durchgeführt. Da habe ich auch den SVW in Wiesbaden eingeschätzt als ein Team, das durchaus noch am Ende hinten oder unten reinrutschen könnte. Ich würde sagen, da haben sie heute nicht unbedingt den Gegenbeweis erbracht. Und unter anderem Schalke und Lautern habe ich auch noch eingeschätzt. Da gibt es ein nettes kleines Video. Also zum einen gibt es die Sendung natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Den Rasenfunk, die Ligatour, den Feed findet ihr sehr leicht. Und da ist es eben die letzte Zweitliga-Folge. Gibt es aber auch bei YouTube auf dem Rasenfunk-Kanal. Und da gibt es auch diesen Short immer, also einmal in 50 Sekunden zusammengefasst, unsere Einschätzung. Und da sagte mir der gute Max, dass diese bei TikTok, das ich selber jetzt nicht verwende, ziemlich viral gegangen ist und die bisher wirklich mit Abstand wie nennt man Videos bei TikTok? TikTok-Videos oder ein TikTok?
Ich glaube, sie heißen TikToks.
Ein TikTok. Also auf jeden Fall das erfolgreichste TikTok des Rasenfunks mit über 23.000 Views schon gerade.
Was ich tatsächlich für TikTok-Verhältnisse immer noch relativ wenig ist, möchte ich mal sagen. Ja,
spricht natürlich der blanke Neid aus dir, das ist schon klar. Ist auch klar, warum die ganze Tatsache, dass ich im Rasenfunk war, nicht in deinen Unterlagen auftauchte. Das ist mir durchaus aufgefallen, Andreas. Von Neid zerfressen hat er das verfasst.
Weil ich heute stundenlang Auto gefahren bin, während du auf der
Rückbank geschlafen hast. Er windet sich raus.
Ach ja.
Ich habe schon verstanden, da wird gleich relativiert. Wie viele Views hat denn dein erfolgreichstes TikTok bisher?
Ich habe gar kein TikTok. So wie du auch nicht.
Ja. Das siehst du mal.
So, lass uns unsere.
Also schaut euch das an, seht ihr, er will schon wieder weiterspringen. Auf jeden Fall eine schöne Folge und ich kann sie wärmstens empfehlen, so wie den gesamten Rasenfunk, also auch die anderen Feeds. Das ist alles sehr hörenswert und auch unterstützenswert. Der Rasenfunk ja werbe- und sponsorenfrei und ein bisschen auf Unterstützer angewiesen. Also, wenn euch das dann gefällt, dann gibt vielleicht auch ein bisschen im Monat an den Rasenfunk. So, Andi, und jetzt darfst du über etwas sprechen. Ich gebe dir sozusagen hier einen Steilpass, über das du lieber sprechen möchtest. Und ich habe vollkommen zu Recht mea culpa in den letzten Folgen unser Jingle vergessen. Unser Steilpass-Jingle.
Ja, ich habe hier enttäuschte Blicke.
Eine traurige Ehefrau. Ja. Ich hatte vergessen.
Sie würde nie wieder für uns etwas einsprechen, wenn du nicht mal langsam wieder ihr Steilpass-Jingle, Steilpässe-Jingle nimmst. Also bitte, spiel es doch. Genau. Vielleicht kannst du es einfach zweimal abspielen, zum Trost.
Ich glaube, das wiederum fände jetzt unsere Zuhörerschaft ein bisschen nervig. Aber
na gut, dann denkt euch das einfach zweimal.
Denkt es euch zweimal. Hier ist das Jingle.
Steilpässe.
Ja, die Steilpässe, die wir diese Woche erhalten haben, bezeugen, dass nicht nur Thorsten seinen Auftritt im Rasenfunk gut fand, sondern auch Martin aus Zürich fand Thorstens Auftritt im Rasenfunk gut. Das schrieb er uns in einer Mail. Er sagte, sehr sympathisch, ich kann das nicht alles nachvollziehen, was er da sagt. Sehr sympathisch, toller Enthusiasmus, ganz hervorragend. Also ich habe dich anders erlebt, aber er ist Fanboy.
Nicht demütig genug hast du mich erlebt, denke ich.
Genau, du bist nicht demütig genug gegenüber den Wiesbadenern und deren Auftritt.
Ja.
Und er ist Fan von dir. Was er aber kritisiert, ist nicht uns, das steht auch natürlich nicht zu, sondern ihr dürft uns auch kritisieren, ja. Wenn ihr außerhalb der Aussprache von Spielernamen etwas an unserer Arbeit hier zu kritisieren habt, bitte immer gerne.
Wie gesagt, das dürft ihr erst kritisieren, wenn ihr vorher einen sinnvollen Beitrag geleistet habt.
Genau.
Dann dürft ihr auch Aussprachen kritisieren.
Aber Martin beklagte die No-Show-Rate beim letzten
Bei unserem Podcast. Wir waren einfach zu häufig abwesend während unseres Podcasts.
Er schätzte, das ist natürlich immer etwas schwierig, sowas zu schätzen, 20-25% No-Show. Die Rheinische Post hatte das auch in einem Artikel thematisiert, dass die No-Show-Rate wohl etwas höher war als zuletzt, aber es gab noch keine offiziellen Zahlen, zumindest bis heute Mittag, als ich das letzte Mal reingeguckt habe, habe ich auch keinen aktualisierten Artikel dazu gefunden.
Wir müssen Dominik mal fragen.
Das können wir mal machen. Oder Tobias Dinkelbock, den wir auch noch getroffen haben, der weiß das vielleicht auch. Aber was ich die schönste Formulierung, die ich seit langem gesehen habe, fand in Martins Mail, war eine Ausgelassenheit wie in der Aussegnungshalle der St. Norbert Friedhofskapelle in Münsterkörde. So hat er die Stimmung in Teilen des Stadions beschrieben. Fand ich sehr, sehr schön. Ich konnte mir richtig vorstellen, was er damit meint. Ich persönlich habe es anders empfunden, aber das ist natürlich auch vielleicht einfach die Frage, wo man dann jeweils gesessen hat und was man so mitbekommen hat. Also, vielen Dank für diese freundliche und wohlgesonnene Zuschrift.
Gefühlt würde ich ihm auch zustimmen. Also, es fühlte sich ein bisschen weniger voll gegen Braunschweig an. Man konnte hier und da tatsächlich noch bunte Sitze erkennen, jetzt nicht in breiten Massen. Aber ich würde ihm da durchaus zustimmen. Und die RP in ihren Quellen hat er ja sicher auch schon was festgestellt. Stimmung fand ich in Ordnung. Spiele sind ja immer ein bisschen weird, wenn sie halt mit diesen Schweigeminuten anfangen. Und da hatten wir natürlich auch gegen Braunschweig eine. Ich finde, dann kommt die Stimmung immer etwas schwerer in Schwung.
Ja, das stimmt. Aber du hast auch noch einen Steilpass zugestellt bekommen.
Ja, das war der Trapovic. Auf Instagram, glaube ich, hat er geschrieben. Da wollte ich erwähnen, sowohl er als auch Susanne im Rasenfunk von der NOZ haben das Stadion-Catering in Wiesbaden empfohlen. Ich war also wirklich heiß war ich auf die Wurst. Und ich spoiler mal, ich wurde nicht enttäuscht. Also danke für Catering-Tipps. Vielleicht dazu auch schon, bevor ich es später vergesse. Mir wurde allerdings von anderer Stelle zugetragen, seitens Lea, nämlich, meinten, es seien überhaupt keine veganen, vegetarischen Speisen im Gästebereich verfügbar gewesen.
Ja, keine veganen Würste, nicht mal irgendwie Brezeln oder sowas.
Ja, und Brezeln gab es wohl, aber sie durften nicht verkauft werden oder so. Also, es war sehr kurios. Also nicht kurios, was erzählt wurde, sondern was da in Wiesbaden gemacht hat. Und zur Halbzeit waren dann auch außer die Rindswürste alle anderen Würste aus. Also das Problem kennen wir jetzt nicht auf unserer Seite. Im Heimbereich waren wir da schien reichlich vorhanden. Auch nach dem Spiel waren noch Leute am Wurststand. Aber ja, das erlebt man ja häufiger, dass der Auswärtsbereich
ist. Ja, kann man ja nicht ahnen, dass das Spiel ausverkauft ist und viele Leute kommen, wenn so viele Tickets verkauft wurden. Ne? Das ist ganz überraschend, standen auf einmal 4.000 Düsseldorfer auf dieser Seite des Stadions und wollten offenbar etwas essen und oder trinken. Tja, da kann man nichts machen.
Ganz verrückt. So, jetzt machen wir keine lustige Überleitung, denn wir haben ein trauriges Thema und ich denke, alle im Fortuna-Umfeld, in der Fortuna-Bubble haben es mitbekommen. Alex Bengler, der langjährige, insgesamt glaube ich waren es knapp 28 Jahre, Mannschaftsbetreuer von Fortuna Düsseldorf, ist jetzt vor kurzem, ja, nach langem Kampf gegen den Lungenkrebs verstorben. Ich glaube, es gab vor einem Jahr in etwa gab es ein letztes Interview mit ihm in der Rheinischen Post. Da schien es ihm ja schon nicht so gut zu gehen. Und ja, jetzt ist es leider eingetreten, was man vielleicht schon befürchten musste. Und ja, sehr verdienter Mensch um die Fortuna. Ich glaube, du hattest auch geschrieben, ne? Die Seele, das Herz, kann man, glaube ich, so schön sagen.
Ja, wenn du dir überlegst, das ist ja eine der vielen Geschichten, die sich um Alex Spengler rankten, dass er in den Viertliga-Zeiten wohl als Taxifahrer noch nebenbei gejobbt hat, um genug Geld zu verdienen, damit er den Job bei der Fortuna weitermachen kann und seine Familie weiter ernähren kann. Also allein das ist ein, ja, schau nicht so kritisch, das ist tatsächlich so.
Also bei der Fortuna steht es so, dass er vor seiner Zeit bei der Fortuna Taxifahrer war. War das
in
Viertliga-Zeiten so?
Mein Kenntnisstand ist, dass er quasi parallel wieder Taxi gefahren ist, um sozusagen den Einnahmeverlust, weil die Fortuna eben nicht so viel zahlen konnte, wieder auszugleichen. Das ist mein Kenntnisstand. Ich hoffe, dass ich jetzt keinen Unsinn erzählt habe.
Ja,
falls das so ist, tut mir wahnsinnig leid. Aber das ist mein Kenntnisstand.
Also mir ist das nicht bekannt. Wenn das so ist, ist natürlich eine tolle Sache. Ja, insgesamt richtig guter Typ. Seit meinem Fortuna-Beginn war er stets der Mannschaftsbetreuer, bis er zum letzten Erstliga-Aufstieg hat er diesen Job erfüllt und war immer das Gesicht, immer der Mann, der die Sachen vom Spiel aufgestellt hat, der während des Spiels auch unten war, Spieler auch lange Zeit rangerufen hat. Ich meine, heute ist das alles nochmal viel professionalisierter, aber da war er auch immer der Mann, der die Leute geholt hat. Ich glaube, also ich hab ihn nie persönlich kennenlernen dürfen, aber durchaus auch Charakterkopf. Also ich glaube auch keiner, der sich irgendwie was hat vormachen lassen. Bestimmt auch dem einen oder anderen Spieler, was man so gehört hat, auch mal, sagen wir mal, den Kopf gewaschen, ja, wie sich das so ein bisschen gehört. Und ja, also einfach ein durch und durch toller Mensch. Sich dann auch später, glaube ich, mit den Toten Hosen angefreundet. Da gab es, glaube ich, auch eine größere Verbindung, gerade so in den Viertliga-Zeiten und in den 2000ern, da wurde das alles enger. Ein großer Verlust für ihn, seiner Familie, Freunden, Verwandten. Wirklich alles, alles Gute. Und Alex, du wirst fehlen.
Ja, da kann ich mich nur komplett anschließen und dann machen wir, glaube ich, einen kleinen schwarzen Haken.
Und eine Zäsur. Jetzt ist natürlich ein bisschen schwer, sofort auf gute Laune zu machen. Aber das Spiel hilft uns natürlich dabei. Heute früh ging es für uns ja nach Wien oder nach Wiesbaden? Das ist immer die besondere Frage. Es ist schon Wiesbaden, oder? Oder ist es Wien?
Es ist Wiesbaden, zumindest rein von der Geografie ist es Wiesbaden. Ich habe viele T-Shirts gesehen mit dem SV Wehenstein oder sowas. Ich weiß nicht, ob das ein Ortsteil von Wiesbaden ist. So gut bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht eingelesen in das Thema.
Also ich kenne sie noch als SV Wehen in der zweigeteilten, ja, damals hieß es noch Regionalliga Nord und Süd. Da war der SV Wehen in der Regionalliga Süd, hatte aber noch keine Verbindung mit Wiesbaden eingegangen.
Das werden uns bestimmt auch Menschen erklären können, wenn sie sich dazu berufen fühlen. Ansonsten könnten wir es auch einfach selber nachlesen.
Ja,
aber das ist jetzt, glaube ich,
vielleicht auch nicht so relevant. Ne?
Nicht so relevant für unsere Sichtweise auf die ganzen Geschehnisse drumherum. Genau. Die Fortuna hatte uns exklusiv noch mal eine E-Mail geschrieben, wo sie schrieben: Thorsten, Andi, ihr fahrt doch zum Spiel. Fahrt früh genug los, weil es werden viele Leute da sein und daraufhin, gemeinhin nennt man das auch die Fan-Infos, die Fortuna veröffentlicht. Ich tue einfach so, als ob sie uns die nochmal separat zuschickt, weil wir so relevante Berichterstatter jetzt sind und besondere Fans. Gut, wir sind nochmal.
Jetzt habe ich dich da mal echt hängen lassen. Mal gucken, in welche Ecke er sich jetzt hier gerade quatscht.
Na gut. Also, wir sind eine halbe Stunde noch früher losgefahren, als wir es eigentlich wollten.
Ja, wir müssen dazu erwähnen, dass wir den guten Podcast Tobi mitgenommen haben, der aber keine Lust hatte, mit uns heute zu podcasten. Nein, er hatte keine Zeit, leider, im Anschluss an das Spiel. Und es war ganz lustig, als ich eben unsere ursprüngliche Abfahrtzeit mitteilte. Und dann schrieb er mir, das war die Tage, als wir, sagen wir mal, den ersten Plan entwarfen. Da schrieb er mir, oh, ich hatte Schlimmeres erwartet. Und daraufhin habe ich ihm gestern geschrieben, so, natürlich war das nicht die finale Uhrzeit, denn wir haben beschlossen, 30 Minuten früher zu fahren. Und ich möchte ja sagen, um schon mal vorwegzugreifen, es hat sich gelohnt. Was hätten wir im Stau gestanden, was wären wir zu spät gekommen, wenn wir diese extra halbe Stunde nicht hinzugefügt hätten, oder?
Ja, okay. Ja, wir waren sehr früh am Start.
Wir waren sehr früh da. Wir waren so früh da, dass das Stadion noch nicht geöffnet war. Das ist selbst für unsere Verhältnisse ein bisschen uncool. Ja, also wir sind bestimmt nicht die Coolen auf den letzten Drückerkomma, aber das war schon ein bisschen uncool, aber nicht schlimm. Also wir haben uns da nett unterhalten, ihr durftet mir eine Frage stellen, die ihr mich schon immer mal fragen wolltet. Außerdem hatte ich Schokocroissants besorgt, ja, um euch und vor allem Tobi milde zu stimmen, weil ich weiß, dass er die Terbeuken-Croissants schätzt und du ja eigentlich ja, auch, nur dein Sohn, der weiß ja nicht, was gut ist, der will ja auch lieber eine ganze Packung Pringles 20 Minuten vorm Stadion und zwar die große vertilgen, gar kein Problem. Sodass ich ja dann Tobi auch milde gestimmt hatte auf der Fahrt. Das hat dann. Ja,
er war überraschend gut gelaunt auf der ganzen Fahrt. Also die Fahrt ging vorbei, als wäre sie nur knapp 200 Kilometer lang. Also wirklich.
Ja, und am Stadion selber war das jetzt. Also die Parkplätze sind schon süß, weil die halt einfach mit so einem Aufsteller, wie man ihn jetzt auch irgendwie vor so einen Laden stellt, so heute Angebote. Ne? Und dann waren das dort die Aufsteller P1, P2 und P3 und ja, ich denke, der Andrang war überschaubar. Moment, das heißt nein.
Das haben wir, eigentlich wir haben war uns, überschaubar.
Ja, du hast dich ja erst da eingereiht und wir konnten das ja von unserer Position gar nicht sehen. Es war eine Autoschlange und wir dachten, die gehöre zum Parkplatz, aber das war gar nicht der Fall.
Nee, ich habe dann, nachdem es irgendwie überhaupt gar nicht voranging, habe ich gedacht, ja, das Navi zeigt auch, dass wir erst in 300 Metern irgendwie da hinten reinfahren müssen.
Aber der Andi stellt sich halt gern an.
Ja, ich sag mal, wenn da.
Ist deine Jugend in der DDR.
Wenn fast der gesamte Verkehr, der da lang geht, an einem Stadion sich rechts einreiht, dann denke ich mir, naja, die werden ja Gründe haben.
Und aber sie hatten auch Gründe. Ist dir nicht aufgefallen, wie schmutzig diese Autos waren?
Genau, die hatten alle Gründe. Der Grund war nicht, dass sie auf den Parkplatz fahren wollten, so wie wir, sondern in Wiesbaden wird samstags sehr, sehr ordentlich, aber auch von sehr vielen Menschen anscheinend, das Auto gewaschen.
Da ist die Welt noch in Ordnung. Da ist
eine lange Reihe an Autos, die an der Zufahrt der Waschstraße standen und warteten.
Germany in a nutshell.
Und ich möchte mal sagen, als wir nach dem Spiel dort wieder lang gekommen sind, da waren immer noch Autos in, also es waren natürlich nicht mehr die gleichen, also hoffe ich mal, dass nicht dieselben Autos waren wie vorher.
Ja, die Schlange war schon lang.
Wird schon irgendwie weitergegangen sein, aber stand tatsächlich immer noch 5, 6, 7, 8 Autos auf der Straße, die darauf warteten, dass sie dann in diese Waschstraße reinfahren können.
Also in Wiesbaden werden wie in allen guten deutschen Städten samstags die Autos gewaschen. Ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres, was man als deutscher Mensch zu tun hat.
Und die waren doch alle schmutzig.
Ja, Mann, der Sahara-Wind, der fiese Sahara-Wind.
Ja,
meine Waschstraße hier im Mörsenbrucher Ei, Mr. Wosch, die wird gerade umgebaut. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich hinfahren kann. Wäre ich doch nach Wien-Wiesbaden gefahren, dann hätte ich da auch mein Auto waschen können. Aber dann wären wir zu spät gekommen, glaube ich, bei der Schlange.
Ja, und ich meine, mein Auto hätte es auch mal wieder nötig. Das habe ich auch festgestellt.
Ich wollte es an dieser Stelle nicht sagen, aber ja, liebe Hörerschaft, Andis Auto hätte es auch mal wieder nötig.
Ja, von innen wie von außen.
Genau, das stimmt, aber mit Kindern und Hund habe ich auch ein gewisses Grundverständnis für das Tohu. Ja, und jetzt auch noch Schokocroissant, Schokostückchen von Terbeuken.
Ja,
ne?
Ich sag ja immer, das sind eher die Auswärtsfahrten, die das Auto so ein bisschen abgeranzt.
Ich sag mal so, Tobis Hose hat er heute ja sehr viel abgefangen von, dem von der Schokolade. Das konnten wir ja später feststellen. Als wir nämlich dann am Sportpark des großen Sohns, ist er ein Sohn der Stadt oder hat er da einfach nur lange gelebt in Wiesbaden, am Helmut Schön Sportpark warteten, dem großen Bundestrainer aus den 70er Jahren, ne, deutscher Weltmeistertitel 74 und so, 72 Europameister, ihr versteht, ja, ihr erinnert euch, ne, die meisten waren ja dabei, genau wie wir waren ja auch damals schon im Stadion, als 30-Jährige damals im Stadion. Helmut Schön hat irgendwie eine Wien-Wiesbadener Vergangenheit, ohne das jetzt tief zu recherchieren. Es steht auch gegenüber dem Helmut Schön Sportpark eine Büste, die man leicht übersehen kann, weil sie gar nicht so
sehr
groß ist.
Sehr kleine Büste, ja.
Ja, auf unserem Instagram-Kanal gibt es aber Fotos dieser Büste. Ich hoffe, es ist nicht ein rotes Juwel in ihr versteckt. Ja, und neben dem Stadion, also das Interessante ist ja, der Helmut-Schön-Sportpark ist direkt neben der Britta-Arena. Und man könnte jetzt sagen,
bitte versuch's auf Deutsch, Thorsten. Ja. Sprich doch deine Muttersprache.
Man könnte jetzt sagen, es sei das hübschere Stadion. Das wäre vielleicht ein bisschen gemein, aber auch ein Funken Wahrheit sei da auch da drin. Denn die Britta-Arena ist hässlich.
Die sieht halt aus wie so eine Messehalle, ne? Also die sieht noch schlimmer aus von außen.
Als Paderborn.
Als Paderborn. Und das will schon was heißen.
Genau. Also ich sag nicht, dass der Verein und so nicht halbwegs sympathisch sind.
Demut,
aber,
Thorsten, Demut.
Ja, ich weiß. Aber das Stadion, bah, hässlich. Und das Schöne ist aber, zwischen Helmut Schön Sportpark und Britta Arena ist ein Restaurant, das Restaurant am Stadion. Allerdings geschlossen die ganze Zeit. Das ist natürlich nicht hilfreich, wenn man das Restaurant am Stadion hat und Spiele sind und man nicht öffnet. Und dann ist noch ein minimales Autoversicherungs- oder sollte ich sagen Automobile Insurance Office. Alles irgendwie auf Englisch direkt daneben. Also auf dem Stadiongelände ist es sehr kurios. Also es passt wirklich überhaupt nicht zusammen.
Nee, es war wirklich ein bisschen skurril. Das ist irgendeine amerikanische Versicherungscompany.
Die ich auch nicht kannte, ne? Ist klein, nee, so wie Psycho, aber war Geico oder so?
Geico, genau, ja. Noch nie von gehört.
Noch nie gehört.
Also wenn es jetzt Kaiserslautern wäre, wo ja viele Amerikaner stationiert sind in der Nähe, da gäbe es ja noch eine gewisse Connection, die man da ziehen könnte. Aber jetzt Wiesbaden verstehe ich tatsächlich nicht. Aber gut, lass uns diesen Gedanken doch einfach mitnehmen.
Wir mussten auf jeden Fall warten.
Hinter den Eingang. Ach so.
Ja, nee, eben nicht. Wir mussten auf jeden Fall warten und haben uns dann auch an der Tankstelle, die wir gleich zweimal besucht haben, an der nämlich die Autowäsche stattfand, haben wir uns erstmal mit einem lokalen Bier eingedeckt.
Binding.
Obwohl es im Stadion ja dann Pfungstädter gab. Welches meines Wissens nach ein Darmstädter Bier ist, während Binding aus Frankfurt kommt. Aber alles schön hessisch, haben wir lecker getrunken und es war sehr gut. Und als wir dann warteten, ja, dann kam die alte Urlichtsschwäche zum Tragen. Ihr musstet rein ins Stadion auf Klo und Tobi und ich tranken aber noch das Bier weiter. Tja, und wen trafen wir da? Klaus Allofs, der uns auch freundlich grüßte, aber er war auf dem Wege ganz allein, also Zwietracht im Vorstand eindeutig, haben Tobi und ich analysiert. Der Vorstand
Christian Weber und Sascha Rösler kamen nämlich vorher bei uns vorbei und begrüßten uns sehr freundlich.
Ja, die bekannten Vorstandsmitglieder Christian Weber und Sascha Rösler.
Nein, aber ich sag mal, insgesamt scheint es da in der Führungsriege,
ja, sie reisen nicht.
Direktoren und sowas, scheint es da zu kriseln.
Genau.
Hier habt ihr es zuerst gehört.
Genau, ich glaube, Allofs tritt doch im Sommer zurück, aber
hast du dafür irgendwelche Belege, Thorsten? Ist das nur wieder eine deiner kruden Ideen, die du hier im Podcast
Sie sind auf jeden Fall nicht geschlossen angereist, was natürlich tausend einen Grund haben kann. Er ging aber auch zu einem anderen Eingang, nämlich, glaube ich, zum VIP-Eingang, der ein bisschen weiter war. Naja, aber sie waren, das habe ich bei den Fernsehbildern von The Zone gesehen, glaube ich, dass da waren Jobst und er zusammen da doch im Stadion. So, und jetzt darfst du hinter die Schranke.
Ja, da wollte ich nur, hinter der Schranke konnten wir unsere Handys zücken.
Ja.
Und wie immer das tun, was wir tatsächlich noch machen, bevor es zur Wurst der Woche geht, nämlich das Einloggen in der Footbology-App. Und da gab es für dich heute einen besonders schönen Bildschirm zu sehen, Thorsten. Was ist dir da Großartiges passiert heute?
Ja, ich habe jetzt da nach den Besuchen diese Saison bei Elversberg und Wien Wiesbaden die zweite Liga wieder in ihrer aktuellen Zusammensetzung komplettiert. Bedeutet, ich war in jedem Stadion mindestens einmal zu Gast. Das ist ja immer die Krux durch die wechselnden Vereine in der zweiten Liga, dass es einem passieren kann, dass eine ehemals komplette Liga leider nicht mehr vollständig ist und dass mir mit Wien Wiesbaden und Elversberg dann gleich zweifach passiert. Aber diese Korrektur konnte ich also heute vornehmen, sodass jetzt der Badge zweite Liga komplett wieder in meiner App im Interface scheint, wenn man ihn denn findet, weil das Interface ja so wirklich katastrophal ist von Footbology. Und ich finde das durchaus ordentlich, ich bin Nummer 13 bei Fortuna Düsseldorf. Ja, also wenn ihr mich sucht in Footbology, könnt ihr mir auch folgen, wenn ihr möchtet. Ich verrate euch aber nicht meinen Namen.
Aber wenn ihr die Nummer 13 in der Rangliste findet, dann werdet ihr auch Thorsten finden.
Exakt, aber ein bisschen ist ja schöner, wenn man ein bisschen Arbeit reinstecken muss. Also,
das stimmt. Ich bin auf Rang 35, das finde ich auch ganz in Ordnung.
Genau, ja, die ersten Ränge, glaube ich, sind auch sehr utopisch weit weg für mich. Aber also mit Nummer 13 bin ich persönlich ganz zufrieden und ja, mit der zweiten Liga jetzt auch bei Footbology. Und dann das ist die Frage, was wir als erstes machen. Die Wurst oder den Tobi, also den anderen?
Ach so, ja, lass doch einfach, also ich sag mal.
Chronologisch. Er hat uns ja quasi beim Wurstessen überrascht.
Ja, dann mach doch mal die Wurst, Thorsten. Erzähl uns doch mal was von deiner Wurst.
Ich erzähl mal was von meiner Wurst.
Die Wurst der Woche.
Die Wurst der Woche gab es beim SVW in Wiesbaden und wie ich eingangs schon gesagt habe, wurde sie mir wärmstens empfohlen. Vor allem hieß es die Feuerwurst, die heißt aber offiziell Chiliwurst, möchte ich an dieser Stelle sagen. Und neben ihr im Heimbereich gab es also eine reguläre Bratwurst, eine Rindswurst, eine Käseknacker. Keine Käsekreiner, ich habe sie auch später mal sehen dürfen, es war auch keine Käsekreiner, wie wir sie aus Wien, ja, küsst der Hand, als Eitrige kennen.
Sondern, wie war sie? War es eine Knackwurst?
Ja, es ist halt einfach so eine Maika-Wurst mit Käse drin, wie man sie auch, oder ein Brutzler mit Käse, also nichts Besonderes.
Ah, okay.
Ja, und vegane Wurst gab es eben auch, aber eben nur im Heimbereich, wie wir ja schon gehört haben.
Gäste sind nicht vegan. Gäste haben nicht vegan zu sein.
Richtig. Wer zum Fußball auswärts fährt, der frisst ja wohl Tiere. Und Currywurst gab's. Und bei Currywurst fand ich es sehr auffällig, dass der Koch, und er war ein professioneller Koch, weil er hatte so eine schwarze Weste an, die so aufgeklappt ist, wie das bei einem guten Koch sein muss. Ja. Und ein Handtuch auf der Schulter, wie du feststelltest. Was natürlich.
Ja, Handtuch auf der Schulter ist wichtig. Ich trage tatsächlich auch, wenn ich zu Hause koche, auch häufig das Handtuch auf der Schulter oder manchmal, wenn es ganz wild wird und ich zum Beispiel am Grill eine Schürze trage, weil es etwas fettiger wird, dann kann man das Handtuch auch so super in den Gurt in diese Schlaufe von der Schürze so reinmachen an der Seite und da hat man immer die Möglichkeit, sich schön die Hände abzuwischen.
Und manchmal trägst du auch das Herz auf der Zunge.
Das auch.
Ja, also da war ein professioneller Koch, zumindest rein äußerlich. Aber die Wurstzubereitung war auch halbwegs gut, aber zu der kommen wir sofort. Was ich aber seltsam fand, ich meine, ich habe die Currywurst nicht gegessen, aber die Currywurst wurde vor dem Braten zerschnitten und in Schnippeln gebraten. Das macht doch kein Mensch sonst, oder?
Ich finde das aber eine gute Idee tatsächlich.
Also interessant
was,
ist es
was ja. Mag man an der Wurst oder generell, was mag man, wenn man sich etwas auf einem Grill oder auf einer Pfanne zubereitet? Röstaromen. Das ist doch das, was du haben möchtest. Also warum gibt es Smashburger? Ne? Weil mehr Röstaromen, mehr Fläche, mehr Röstaromen. Und das ist natürlich super. Also ich fand das eine tolle Sache.
Also auf jeden Fall mal eine interessante Idee. Die müsste man vielleicht selber einmal ausprobieren. Aber natürlich interessant ist vor allem die richtige Wurst. Und da wurde anhand der Fotos zu Recht kritisiert von einigen Leuten im Kommentar, dass ja, dass die Wurst nur sozusagen einstreifig angebraten wurde. Das haben auch wir besprochen. Also Tobi hatte das auch kritisiert und meinte, normalerweise dreht man ja die Wurst so ein bisschen und das stimmt. Also rein visuell war sie jetzt vielleicht nicht top, aber geschmacklich fand ich sie wirklich ganz hervorragend. Hatte auch so eine gewisse Knackheit, gerade noch okay vom Darm, dass es nicht zu zäh wurde. Und anders als bei dir, wo du sagtest, das Brötchen sähe besser aus, als es ist, fand ich das Brötchen auch ganz hervorragend. Und dann gab es sogar noch eine technische Innovation, die ich so auch noch nicht kannte, aber für die mein Ballgefühl, mein Fußgefühl einfach nicht gut genug ist, denn Senf wird über Fußpedale verstreubt. Auf Senfbestreubung. Auf Senfbestreubung auf die Wurst. Passiert per Fußpedal und ich habe natürlich viel zu viel drauf gemacht. Ich lebe halt auf der Überholspur. Sofort Vollgas.
Thorsten, ne? Immer. Hab ich mit meinen sanften Geisha-Füßen konnte genau.
Du hast auch genau diese Schläppchen immer an.
Genau, richtig. Könnte genau die richtige Menge Senf auf meine Chili-Wurst, die ziemlich gut war, tatsächlich auch draufpacken. Also.
Ja, also ich sehr zufrieden mit der Wurst, obwohl sie von der Bratplatte kam, was bei mir ja eigentlich eher ein dickes Minus ist, aber und dann auch sah sie auch entsprechend optisch nicht gut aus und dennoch war sie so gut, dass ich ihr 4 von 5 Kartoffeln gebe, ne? Das ist doch mal eine Wertung. Ja. Ja, und während des Wurstessens, da wurden wir überrascht.
Ja, da kam von der Rheinischen Post Tobi Dinkelburg bei uns und vorbei.
Wollte uns interviewen.
Wollte wissen,
Herr Andi, was sagen Sie zur Wurst?
Was, Andi, was soll ich in meinen Bericht schreiben? Sag doch mal was. Du bist ja doch die Stimme der Fans.
Wir konnten ihn auf jeden Fall fragen, wo denn endlich der Keksbericht bleibt. Er ist noch in der Mache, wie wir gehört haben. Aber ich glaube, er braucht vielleicht auch mal ein paar Exemplare, um das abschließend durchbringen zu können. Vielleicht für die Redaktion.
Vielleicht schicken wir da mal was in die Redaktion.
Ja, das wär auch ein bisschen Schleimerei. Ne? Am Ende denken alle, dass wir mit der Rheinischen Post unter einer Decke stecken.
Das stimmt. Das tun wir natürlich nicht. Was wir gelernt haben, ist, dass Tobias Dinkelbock genug Geld verdient, sich eine Wurst kaufen zu können, aber es nicht tun muss, weil es Presse-Catering gibt.
Also wenn das Presse-Catering in Wien-Wiesbaden so ist wie das in Unterhaching, dann würde ich mir auch lieber eine Wurst kaufen. Das war ziemlich Schrott in Unterhaching.
Ja, aber übrigens, ne, ich habe ja, weil ja die Frage kam, wann gab es denn mal eine 4,5er oder 5er Wurst, habe ich ja die Mühe gemacht, letztens irgendwann abends mal in deinen alten Spielberichten.
Auf meiner geheimen alten Website. Auf der geheimen alten Blog zu gucken.
Ja, habe ich mal geschaut und damals in Unterhaching gab es wirklich auch ein Wurstfoto und die Unterschrift unter diesem Foto war auch so, die Wurst war etwas größer als gewöhnlich, aber dafür ziemlich gut, so ungefähr. Also,
ach, schon damals war die Wurst so groß?
Ja, ja? Anscheinend. Ich kann mich,
es ist stand wirklich, da auch der Preis, weil ich kann mich erinnern, dass die Wurst in Unterhaching so unfassbar teuer im
Pokal war. Die war sehr teuer. Ich kann mich nicht erinnern, ob der jetzt dabei stand, aber naja. Erzähl du doch gleich einfach ein bisschen in deiner gewohnt ausschweifenden Art, woran es gelegen haben könnte. Mhm, und dann kann ich kurz mal gucken, was die Wurst gekostet hat, falls du das damals notiert hast.
Ja, ansonsten, ich kann auch noch überlegen, ob wir noch was Relevantes mit Tobias Dinkelburg besprochen haben. Außer, dass er, vielleicht können wir das an dieser Stelle schon mal sagen, obwohl er sich eine Wurst leisten kann, insgesamt zu wenig verdient und bei der nächsten Gehaltsverhandlung auf jeden Fall mehr Geld bekommen muss. Oder hatten wir gesagt, wir machen das erst im Winter, wenn die neuen Gehälter verhandelt werden.
Ja, erst im Winter wollten wir es eigentlich machen.
Vielleicht kann der Tobi sich dieses Segment rausschneiden. Da kann er ja sagen, selbst von dritter Stelle wird das ja schon behauptet. Seht ihr? Hört ihr? Genau. Ja, also bitteschön an dieser Stelle. Liebe RP, gebt dem Tobi ein bisschen mehr Geld, dann macht er auch schöne Überschriften und Keksberichte. Aber du hast es schon gesagt, woran hattet gelegen? Dazu können wir vielleicht noch sagen, wir mussten einmal ums Stadion rum, weil wir nicht, wie ihr schon gemerkt habt, im Gästebereich wart. Wir mussten auch einmal an der bösen, bösen Nordkurve der Fans vorbei. Ich glaube, das kann man von vornherein sagen, auch wenn wir da vielleicht in deiner Pyro-Ecke noch kommen. Es waren sehr viele Fortunen im Heimbereich und im Stadion.
Ich würde fast sagen, Ja, halbe-halbe ist ein bisschen doll, aber wir wollen schon eine Menge.
Wir wollen natürlich nicht so anfangen wie die Schalker und die HSVler und dann jetzt erzählen, dass wir 20.000 Leuten in Wien-Wiesbaden waren. Aber, also auch visuell erkennbar, also ich glaube, es ist jetzt nicht so en vogue, im Trikot in Wien ins Stadion zu gehen. Die Anzahl der Fortuna-Trikots war definitiv höher. Das heißt jetzt nicht die Anzahl der Fortuna-Fans, aber die Trikotanzahl mit Düsseldorf, die war einfach ein Vielfaches höher. Und das hatten wir auch mit Tobi Dinkelborg beim Wurststand noch festgestellt. So, seht ihr irgendwo einen Wien, ne? Und das war mitten in meinem Bereich. Und dann haben wir einen gesehen von irgendwie 50 Leuten, die da rumstanden. Also schon auffällig, aber bevor wir jetzt hier so krass ablästern, der SVW in Wiesbaden, auch gerade durch die Fusion und früher nur SVW, ist jetzt ein relativ junger Verein und ja, der hat halt einfach nicht so eine große Anhängerschaft. Darum brauchen wir jetzt da ja wahrscheinlich auch nicht so mit dem Finger auf sie zu zeigen.
Ja, ich habe während dieser Zeit kurz, um das vorangegangene Segment nochmal aufzugreifen, den Preis der Sportpark im Generali Sportpark Unterhaching Wurst gefunden. Sie kostete damals 3 Euro. Und
Eieiei, Inflation, Inflation.
Kein Schreibfehler, 3 ganze Euro. Und damit die teuerste Wurst der Liga. Sicher, das besagte Subjekt ist auch etwas länger schön geraten als der Rest. Aber Größe ist nicht immer alles. So. Du hast 3 von 5 Kartoffeln damals gegeben.
Ja, also das ist immer noch so. Also selbst damals war die Wurst schon teurer als üblich. Aber Mann,
und im Hintergrund ist Martin zu sehen, der eine Apfelkitsche
ja, hält,
neben die Wurst hält.
Wenn ja du dich erinnerst, durfte er
hat den
ja
Apfel vom Hotelbuffet geklaut und durfte nicht mit reinnehmen.
Und durfte ihn nicht mit reinnehmen, sodass Martin den Apfel zusammen mit seiner damaligen neuen Freundin und heutigen Frau, Katrin, liebe Grüße, den Apfel noch schnell vor dem Einlass vertilgen musste.
Ja, verrückt.
Das war sehr lustig. Aber schön, also ich finde natürlich den Preisanstieg und die Inflation, die sich anhand meiner Spielberichte von damals gerade so schön darstellen. Ne? Damals war 3 Euro unfassbar teuer für eine Wurst. Heute würde ich das mega abfeiern, wenn eine Wurst nur 3 Euro kostet.
Was hat die jetzt gekostet? 4,50
Euro? 4,30 Euro hat sie gekostet. Sehr, sehr wilder Preis. Aber einmal mehr eine etwas teurere Wurst als in Düsseldorf, aber auch eben ein bisschen größer. Das hatte ich, glaube ich, eben nicht erwähnt.
Ja.
Naja, gut. Wir waren auf der anderen Seite, waren also ziemlich am Mittelkreis platziert, sodass wir beste Sicht auf das Spiel hatten und eben leicht die Frage beantworten können, woran hattet ihr liegen? Die erste Halbzeit.
Woran hattet ihr liegen? Die erste Halbzeit.
Die erste Halbzeit beginnt bei uns. Wir haben inzwischen echt viele.
Mit dem Anpfiff.
Liebgewonnene Tradition. Nein, eben nicht, lieber Andreas. Sie beginnt. Guten Tag, Herr Schneider. Ich habe Sie im Fernsehen gesehen. Sie beginnt bei uns mit der
Entschuldigung für diese Albernheit.
Ja, die auch niemand versteht außer uns. Diese Helge Schneider-Referenz. Sie beginnt bei uns natürlich mit der Aufstellung. Aber ja, du könntest mir jetzt entgegenhalten, ja, aber Thorsten, zur Aufstellung gibt es ja gar nicht viel zu sagen, denn es war dieselbe wie gegen Eintracht Braunschweig.
Ja, aber Thorsten, zur Aufstellung gibt es auch gar nicht so viel zu sagen, denn es war ja dieselbe wie gegen Eintracht Braunschweig. Was möchtest du denn nun noch dazu zum Besten geben?
Dass es auf der Ersatzbank eine Änderung gab.
Hoffi war nicht dabei.
Das war er auch gegen Braunschweig nicht.
Dann
das ist gemein, ne? Also ich müsste jetzt auch nachgucken, aber ich glaube, Sina Suso war gegen Braunschweig im Kader und er wurde jetzt ersetzt durch Gavori, der wieder zur Verfügung stand und später ja sogar eingewechselt wurde. Ansonsten die Fortuna im gewohnten System, wie gegen Braunschweig eben, gegen den SVW in Wiesbaden, der beim Kicker mit Viererkette eingezeichnet wird.
Ja, falsch.
Genau, das ist falsch. Meiner Meinung nach ganz klar eine Dreier- respektive Fünferkette gespielt.
Genau, haben ganz klassischen Dreieraufbau gegen uns gespielt.
mit dem 2,50 Meter großen Vukovic in der Mitte. Da habe ich auch gedacht, das erste Mal, dass ein Gegenspieler in dieser Liga zumindest körperlich ein Match ist für Vermey in der Luft.
Dann hat er es gar nicht so doll gebraucht.
Ja, also wie Tobi und ich bei Vukovic festgestellt haben, also wenn so ein Spieler mit so einer Physis bei einer Mannschaft wie in Wiesbaden spielt, dann muss er eklatante andere Defizite haben. Und genauso ist es.
Ist leider sehr langsam, kann gar nicht gut schießen.
Sehr unbeweglich und und auch nicht passsicher. Aber er hat eine Physis und er köpft natürlich eine Menge Zeug da hinten raus. Ja, und so ging es in die Partie, die, ja, sagen wir mal, nicht auf dem höchsten Niveau begann, ne? Das kann man vielleicht schon so festhalten. Ziemlich viel Geplänkel. Fortuna jetzt, sagen wir mal, nicht mit der offensivsten Taktik, wie man es ja auch in letzter Zeit kannte, eher kontrolliert. Wien Wiesbaden generell kein Team, was an Ballbesitz nachhaltig interessiert ist. So dass die Fortuna größtenteils über rechts, ist dir uns aufgefallen, dass nahezu die meisten Aktionen, also in beiden Halbzeiten immer auf unserer Seite liefen. Also in der ersten Halbzeit ging bei Fortuna größtenteils alles über rechts.
Stimmt,
und in der zweiten Halbzeit ging größtenteils alles über links. Es war die Nähe zum Trainer, Daniel Thune, den wir unten aus nächster Nähe erleben durften. Und über den ich im Rasenfunk, und wenn ihr den Rasenfunk gehört habt, liebe ZuhörerInnen, etwas für mich persönlich Neues gelernt habe, auf das wir dann auch mal kurz geachtet haben während des Spiels, und es stimmte. Daniel Thune ist nicht nur maximal erfreut oder maximal unglücklich, je nachdem, wie die Spiele laufen. Er gibt auch viele Pfeifkommandos. Also,
ja.
Er pfeift. Kurz.
Ohne die Hände zu benutzen. Das hat Hendrik vor allem massiv beeindruckt, weil, ich sag mal so, laut pfeifen kann ich auch. Aber ich brauche dafür halt
den Otto Rehhagel-Finger.
Eine gewisse Anzahl an Fingern. Im besten Fall zwei.
Ja, wie Otto Rehhagel, ne? So.
Ja, Otto Rehagel pfeift aber auch gerne.
Ah nein, der hat es
nein,
auf dem kleinen
Finger. Nein, der hat
immer
auf den kleinen Finger. Der hat den
Richtig.
Kleinen Finger, das kann ich aber nicht.
Nee, ich kann das alles nicht.
Ich kann auf Daumen und Zeigefinger pfeifen.
Ich pfeife auf dem letzten Loch.
Und wenn man so die von beiden Händen Zeigefinger und Mittelfinger so zu einem Dreieck sozusagen formt und dann in den Mund steckt, so von beiden Seiten, das kann ich auch, aber nicht so gut. Mein bester Pfiff ist tatsächlich, und der ist sehr laut, das konnte auch ein Mann neben mir, der hat sich dann ein Tempotaschentuch ins Ohr gesteckt, süß, konnte das bezeugen, dass mein Pfiff sehr laut ist.
Der Mann neben dir hatte auch ein Hörgerät, ist mir aufgefallen, obwohl der gar nicht so alt war. Der hatte so,
echt?
So, ja, der hatte was drin. Das ist, glaube ich, Pfeifen.
Nee, das war, glaube ich, sein Tempotaschentuch.
Nein, ich kann doch, ein Hörgerät von einem Tempotaschentuch unterscheiden. Also bitte. Naja, jetzt regen sich die Leute schon wieder auf, jetzt sind sie extra zum sportlichen Teil geskippt und jetzt reden wir auch hier wieder irgendeinen Quatsch. Naja, nee, das waren wir ja beide, aber eigentlich wollten wir dieses interessante Faktum hier
ich
auch
ja
mal
nicht bei
nennen.
Dir entschuldigt, sondern bei unserer Zuhörerschaft.
Genau, und also wir weisen die Leute mal an, die in einem Spiel nahe der Trainerbank sitzen, so wie wir dieses Mal, mal auf Thune und seine Pfiffe zu achten. Die
ein
geben
sehr
nämlich,
heller, lauter Pfiff.
Ja, und sie geben Kommandos auch. Also entweder, um Spieler auf was hinzuweisen oder wirklich, um zum Beispiel irgend so ein Pressing zu aktivieren und so.
Ja,
das
richtig.
Vielleicht mal nur am Rande. Hat aber alles irgendwie nichts genützt. In der Anfangsphase ist es eher wie in Wiesbaden mit dem Ballbesitz. Die aber, und das sollte die ganze Partie ja mehr oder weniger dann zeigen, damit jetzt auch nicht so unendlich viel anfangen können. So fair muss man dann doch, glaube ich, sein. Das heißt, die Fortuna kam gar nicht nach vorne. Wie in Wiesbaden mit so ein bisschen Geplänkel und mit Strafraum. Ja, aber das Gefährlichste sind dann auch mal so irgendwie eine Flanke gewesen, ne, die da reinkommt. Also eine Torchance ist daraus in dem Sinne nicht entstanden.
Ja, aber die hatten, glaube ich, in der ersten Viertelstunde oder so 65% Ballbesitz.
Ja, also das wollte ich ja gerade sagen. Ne? Also
krasse Zahl.
Der Ballbesitz lag mehr bei Wien Wiesbaden. Fortuna hatte auch jetzt nicht so gescheit gekontert. Über links ging halt sehr wenig und nur so ein bisschen über Klaus und Zimmermann. Dies dann aber in der 13. Minute wirklich mit dem ersten gescheiten Angriff viel besser machen. Da ist es nämlich dann Klaus, der Zimmermann einsetzt. Und dann der spielt wirklich, wie ich finde, und das kann man im Fernsehen auch gut sehen, echt einen richtig guten Pass auf Appelkamp und dann ist es echt eine wahnsinnig gute Einzelaktion. Ne? Auf dem rechten Fuß liegen, antäuschen, ja. Auf dem linken, und wir hatten genau den Winkel, also wir saßen ziemlich perfekt, genau so, ja. wie die, so sind aber auch die Fernsehkameras, ne? Die sind genau ja. unsere, also man kann es im Fernsehen auch, die Schussbahn, die leicht angedrehte Stritzel im Tor hat keine Chance, und das 1-0 zu dem Zeitpunkt, ja, wirklich die erste, aber auch insgesamt die erste Torchance des Spiels, muss man sagen, da spielen wir so die Einzelspielerqualität voll aus. Einfach, das war jetzt schon gut gespielt, erste Chance gleich reingemacht. So macht ein Spitzenteam das. Ne? Also kann man vielleicht ja durchaus so sehen. Und ja. damit kriegen wir natürlich mehr Sicherheit, und man muss auch sagen, ja, Wien Wiesbaden ist also jetzt noch nicht richtig verunsichert, aber wird gefühlt im Laufe der ersten Halbzeit immer unsicherer. Es kommen immer mehr Fehlpässe dazu. Vor allem auch gerne
ganz
so
viele
Pässe
Bälle
ins Aus.
So ins Aus. Genau, ja. genau. Ganz viele Pässe ins Aus oder über den Ball gestolpert oder sowas. Also die Fortuna hat zu dem Zeitpunkt irgendwann Mitte der ersten Halbzeit einfach keine großen Probleme, Wiesbaden so im Zaum zu halten. Ne? Also wir haben ja auch mit einem Dreieraufbau gespielt. Engelhardt hat sich zwischen die Innenverteidiger fallen lassen. Und haben dann die hochstehenden Außen jeweils angespielt. Also bei uns dann in der ersten Halbzeit halt hauptsächlich auf Zimmermann. Und,
ja, wie sonst Tanaka macht. Ne?
Genau, und das hat schon gut funktioniert. Also wir hatten.
Naja, also es hat gut funktioniert
Ruhe.
Im Aufbau, aber
ja, gut,
bis zur Strafraum haben wir es nie zu Ende gespielt. Ne? Also, weil weitere Torchancen kommen erstmal ja nicht dazu. Also bei uns. Es kommt allerdings eine gelbe Karte dazu, genau. Die ärgerlich ist, und zwar nicht die für Matthias Zimmermann, sondern die für Christos Jollis. Ich habe es mir jetzt im Fernsehen nochmal angeguckt. Mhm. Die Szene, die gemeinte, ich weiß jetzt nicht, ob sie in allen Highlights gezeigt wird. Vukotić geht zu einem Ball hin, senkt den Kopf etwas, was aber bei seiner Kürze dann immer Größe immer noch so 1,90 hoch ist. Und Jollis versucht aber mit dem Ball Fuß zum Ball zu gehen, zieht auch ein bisschen zurück, aber trifft ihn womöglich da, bettelt den Schiedsrichter, Name vergessen, das kannst du kurz nachgucken vielleicht, bettelt den Schiedsrichter an, ihm nicht gelb zu geben, weil er weiß, das wäre die fünfte Gelbe, und damit ist er gegen Greuther Fürth nächste Woche gesperrt.
Timo Gerach aus Landau, den ich nicht immer gut fand, ehrlich gesagt.
Aus Landau, ja, da fallen mir die alten Harald-Schmidt-Show-Gags ein, aber die machen wir jetzt an dieser Stelle nicht.
Nein.
Ist gar nicht so weit weg, wenn man drüber nachdenkt, oder? Landau.
Die Pfalz, ja.
Wien Wiesbaden, das ist
stimmt,
nicht so krass
ja,
auseinander.
Richtig, ja.
Anyway, er hat jetzt nicht zwingend für die Heimmannschaft gepfiffen, dazu kommen wir vielleicht gleich noch. Also im Stadion habe ich gesagt, ja, ganz klar, kein Gelb. Im Fernsehen würde ich jetzt sagen, Vukotić senkt den Kopf gar nicht so krass tief. Mhm. Muss nicht Gelb geben, aber ist jetzt auch nicht absurd, da Gelb zu geben. Aber ich behaupte, die Absicht von Jollis war nicht, ihn zu treffen. Und dann kann man vielleicht mal 5 gerade sein lassen. Aber wie wir ja dann vielleicht gleich noch sehen, der Schiedsrichter hat da tendenziell eher eine härtere Linie gefahren. Und er ist auf jeden Fall jetzt gesperrt. Früher oder später musste das kommen. Es ist mir, glaube ich, lieber jetzt gegen Fürth als beim Auswärtsspiel auf Schalke oder in Kiel natürlich.
Ja, das stimmt schon. Ja.
Also irgendwann ist vielleicht, dann ist ja dieses Damoklesschwert jetzt halt auch irgendwie weg. Vielleicht ist auch mal ganz gut, dass Jollis jetzt auch mal eine Pause hat oder so. Ja, und danach,
Wiesbaden
direkt danach, nein, ist es nicht gehighlighted hier. Aber es die große Chance zum 2-0 folgt direkt im Anschluss, nämlich ein Pass von Jollis auf Felix Klaus, der frei vom Torwart steht, aber mit Tyson kann ihn den Ball gerade noch vom Fuß grätschen. Ist auch zum Beispiel in den Sportschau-Highlights nicht zu sehen, ist aber eine riesen Chance.
Achso, die Frage war, ob es ein Elfer wird oder nicht.
Nein,
ne?
Das ist kein Elfer, das kann man bei The Zone ganz gut sehen. Aber es ist die Riesenchance zum 2-0. Da hatte ich schon das Gefühl, oh, wenn sich das nicht rechts. Also es war eine hundertprozentige, darum auch sehr überraschend, dass die Sportschau es nicht gezeigt hat. Aber okay. Mhm. Also guckt euch nicht den Sportschau-Bericht an. Ich fand den heute wirklich schlecht. Ich habe mir den eben angeschaut. Da fehlt die Hälfte aller Szenen. Es wird auch überhaupt nicht klar gemacht, was in der zweiten Halbzeit wirklich Phase war in diesem Spiel. Also wirklich schwach. Und dann kommt die Chance, von der du, glaube ich, reden wolltest.
Genau, richtig. Dann hätte es sich ja kurz quasi in derselben Minute noch direkt rechnen können, ne? Ja. dass Klaus da nicht irgendwie den halben Schritt vielleicht noch schneller ist, um dann den Abschluss finden zu können. Denn es gibt eine Flanke von Günther, die am zweiten Pfosten den Herrn Pratin trifft.
Ja, wir müssen es ja und, vielleicht nicht so genau alles beschreiben. Ja, ist
auf jeden Fall, Oberdorf kann den Ball gerade noch klären. Vor der Linie noch übers Tor zur Ecke klären.
Lee ist ein ganz schönes Stück weg, aber also das ist halt wirklich mit Wohlwollen mit die beste Chance, die wir in Wiesbaden in dieser Partie haben wird.
Ja.
Darum beschreiben wir sie jetzt so ausführlich, denn also so viel mehr kommt
viel mehr
da nicht.
Passiert nicht, ne.
Da hätte was, also das hätte die Strafe, wie du sagst, sein können. Insgesamt aber nach dem Tor hatte die Fortuna in Wiesbaden offensiv schon sehr unter Kontrolle und wie gesagt, die wurden immer nervöser. Fortuna hat das so gespielt, wie sie es auch in der zweiten Halbzeit gegen Braunschweig gespielt haben, mit so keinem unnötigen Risiko. Manchmal eigentlich doch, also manchmal vor allem Johannesson, fand ich, hat in der einen oder anderen Szene da manchmal so lässige Pelle gespielt. Das habe ich auch, glaube ich, schon gegen Braunschweig bemängelt, dass er manchmal wirkt er nicht so 100% aufmerksam da, ne? Also so,
ja,
so Pässe, wo man das Gefühl hat, ja, du warst jetzt gar nicht so sehr unter Druck. Warum hast du denn jetzt so den Mann gespielt? Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, Wiesbaden konnte uns da nicht mehr so gefährlich werden und Fortuna hatte es im Griff, ohne selber, mal abgesehen von dieser Riesenchance von Klaus, also zu dem Zeitpunkt hatten wir dann doch, sagen wir mal, eine Chancenverwertung von 50%, aber zumindest die von Klaus war eigentlich eine größere als die von Appelkamp zum Tor, ne? Darum, ja, wie gesagt, ein bisschen verwunderlich, dass die nicht gezeigt wurde in den Highlights. Ja, und dann kommt aber dann doch eine Schlüsselszene, in der 35. Minute. Und die lenkt das Spiel dann endgültig, sag ich mal, in unsere Richtung, obwohl wir es vorher dann schon seit dem Tor im Griff hatten. Nämlich der Platzverweis für Lee.
Genau, während des Spiels habe ich das, also ich habe sofort gesagt, ich finde die rote Karte in Ordnung. Also natürlich, es ist ja auch eine Schwächung unseres Gegners. Warum sollte ich damit nicht einverstanden sein? Nee, aber mal im Ernst, ich habe wahrgenommen, dass Engelhardt von hinten mit offener, also zumindest sah es für mich aus, ne? Du wirst mich vielleicht gleich korrigieren, mit offener Sohle, Lee tritt Engelhardt mit offener Sohle von hinten in Richtung Wade, Achillessehne. Engelhardt fällt auch sofort laut schreiend in sich zusammen und da war für mich die rote Karte, sag mal, im Zuge der aktuellen Vorgehensweise der deutschen Schiedsrichter relativ plausibel.
Also im Stadion konnte ich das ehrlicherweise nicht so genau sehen, wie du es scheinbar gesehen hast. Die Szene ist selbst im Fernsehen sehr, sehr uneindeutig. Es gibt ein paar Stimmen, nicht nur die von Markus Kautschinski, dem Trainer von Wien Wiesbaden, der sich sehr vehement aufregte, auch zu vehement und dann auch vollkommen zu Recht gelb sah. Also die Szene, er trifft ihn doppelt. Lee trifft Engelhardt an beiden Beinen. Und zwar, was im Fernsehen sehr auffällig zu sehen ist, trifft er ihn erst am linken, ja, an der linken Sohle vom Schuh. Das ist aber nicht die Szene, die Engelhardt aufschreien lässt, denn er trifft ihn und in derselben Bewegung sozusagen dann auch noch, ja, in der Hacke, so Bereich der Achillessehne, am rechten Fuß, am rechten Bein. Und das lässt Engelhardt dann letztendlich so aufschreien. Wenn man sich die Fernsehbilder aber anguckt, dann sieht man gar nicht, und zum Beispiel der Sky-Reporter hat das nicht verstanden, ich habe es mir eben im Live-Spiel noch die Szene schnell angeguckt, der hat nicht verstanden, dass es gar nicht um den Treffer am linken Fuß ging, sondern die Sohle in der Hacke am rechten. Und das ist außerordentlich schmerzhaft und aus meiner Sicht, ja, kann man das für grobes Foulspiel geben und es ist auch kein drastischer, grober Fehler des Schiedsrichters, sodass der VAR, der das nämlich geprüft hat, das Ganze zurücknehmen müsse. Weshalb ich die Meinung des Sky-Reporters, der das ein bisschen hart fand, so nicht teilen mag. Also da ist halt dann einfach, also da hat er es vielleicht nicht genau gesehen. Sportschau hat das relativ schnell mit einer Wiederholung abgebügelt, meinte, ja, ist alles richtig. The Zone hat es ein bisschen differenzierter betrachtet, war aber ja auch jetzt nicht grundsätzlich anderer Meinung, sodass, ja, also im Stadion habe ich das so nicht gesehen und man muss auch sich echt ein bisschen mit der Lupe angucken, aber der Schiri stand genau daneben, das wollen wir nicht vergessen. Genau. Und der hat es auch also sehr gut in Real gesehen, sodass sie wohl aus meiner Sicht im Großen und Ganzen in Ordnung geht. Aber
ja, und Kautschinski, also ich hätte jetzt gedacht, dass, also Kautschinski regt sich natürlich, ich finde ich auch total nachvollziehbar, regt sich natürlich auf über diese rote Karte. Was ich dann wiederum so interessant finde, ist, dass er ja nach dem Spiel, wir haben Radio gehört auf der Rückfahrt, ja, im hessischen Rundfunk nach dem Spiel haben sie dann einen O-Ton von ihm eingespielt, wo er nach dem Spiel sagt, da ist eine rote Karte, die man niemals geben darf.
Ja, stimmt
und
so.
Und da denke ich mir halt so, ja, aber das, du wirst das doch noch mal gesehen haben. Ne?
Ja, also, und vielleicht hat er sich darüber aufgeregt, dass Engelhardt zum Glück weiterspielen konnte, aber es kann ja auch nicht der Maßstab sein, dass nur wenn der Gegner kaputt getreten wurde, Rot dann auch ernsthaft berechtigt ist. Das ist schon sehr fies und es kann sich doch jeder vorstellen, wenn da einer mit den Stollen hinten dir da reingeht, wie fies das dann auch wehtut. Und offene Sohle ist halt in der aktuellen Regelauslegung mittlerweile rote Karte, da musst du halt vorsichtig sein und Lee geht da halt auf, also trifft ihn ja auch noch am anderen Bein und wirklich so, es ist einfach komplett ungestüm, ne?
Ja, und richtig.
Ja, da darf man sich dann, wie man so schön sagt, nicht beschweren. Was interessant war danach, Engelhardt hatten sie dann so ein bisschen gefressen bei Wien Wiesbaden.
Yeah.
Insbesondere unser Freund im Sturm, Pretarin, der die Nummer 18, der teilweise überhaupt nicht mehr einzukriegen war. Also schon in der ersten Halbzeit fing der an, dem immer mal so einen mitzugeben, ne? So, ja. So, also der war so richtig unter 180. Da hätte ich also dem vielleicht schon gelb gegeben. Und in der zweiten Halbzeit, da gab es dann eine Szene, ich ziehe das jetzt mal vorweg, wo er so ein Foul spielt und dann tatsächlich gelb bekommt, wo er dann noch hämisch applaudiert, zweimal.
Ja, ja, ja.
Und also wo der Schiedsrichter so viele Augen
zudrückt. Ja, so, ich gucke jetzt mal hier ganz bewusst weg, weil sonst ja.
Genau, also ansonsten, es wäre absolut vertretbar gewesen, dass Wien Wiesbaden nur noch zu neunt in der zweiten Halbzeit gespielt hätte. Ja, das werdet ihr jetzt in den Highlights, wird das jetzt nicht thematisiert, aber der war schon ein bisschen, sagen wir mal, unhinged. Der hat schon ein bisschen Schaum vor dem Mund gehabt.
Denn ja, der 14er von Wiesbaden ist mir da auch aufgefallen. Der ist dann auch mal, ich glaube, nach einem nicht so erfolgreichen Pressing, was er da, oder ist er dann auch zwei, drei Fortunen hinterher gerannt. Und ich habe auch so gedacht, du siehst ja manchmal Spieler an, so, okay, jetzt kommt gleich die eingesprungene Grätsche in die Kniekehle, so ungefähr. Ne? Da war ich kurz davor.
Ja, sie waren kurzzeitig etwas freidrehend ob der roten Karte, fühlten sich da eindeutig schlecht behandelt. Aber das ist natürlich dann.
Kovacevic war es, genau. Ja.
Okay, das ist dann natürlich auch ein Brett. Du liegst dann 1-0 hinten, dann auch zur Halbzeit, da ist dann nicht mehr viel passiert. Ein Mann weniger gegen ein, ja, man kann es schon sagen, Spitzenteam. Das war klar, das wird schwer für Wien Wiesbaden. Bis hin zu, wie es sich da dann zeigen sollte, unmöglich, da dann noch Akzente zu setzen. Aber ich hatte natürlich die Sorge, ja, ein Tor ist ein bisschen knapp. Das war auch so mein Gefühl, lange Zeit in dieser Partie bis zum 2-0. Also ein Angriff kann ja vielleicht, wenn man richtig blöd ist, doch mal durchrutschen. Aber fairerweise muss man sagen, solche Dinge passieren. Also klar, wir machen Fehler und wir lassen dann auch mal wie gegen Braunschweig die Torchancen zu. Aber also Carsten Meyer, ich würde jetzt mal böse behaupten, duschen musste er jetzt heute nicht.
Nee, so richtig viele Bälle musste er nicht abwehren. Ich glaube, es gab 4 Torschüsse, hat die Kicker-Statistik gezählt. Also
und Torschuss heißt ja nicht automatisch aufs Tor.
Ja, genau, richtig.
Also,
ja.
Musste abtauchen musste er, glaube ich, immer bei keinem Schuss. Es gab mal einen Kopfball, der dann in seine Arme ging oder so. Aber wirklich, viel war da nicht. Naja, und so geht die Fortuna also mit einem knappen, aber nicht unverdienten, weil wir dann doch mit der Führung auch die Spielkontrolle dann auch irgendwie inne hatten und ich nehme es mal vorweg, so richtig auch nicht mehr abgegeben haben. Relativ glanzlos, dann nichtsdestotrotz war auch kein richtig tolles Spiel, aber irgendwie am Ende dann schon halbwegs souverän und kontrolliert. Und ja, die Vorzeichen durch die rote Karte für die zweite Halbzeit waren nicht die schlechtesten, auch wenn wir gleichzeitig sehen konnten, dass Kiel da schon wieder die Tore am Fließband gegen Osnabrück schoss, da hatte ich natürlich gehofft, dass da noch ein bisschen mehr kommt. Ich habe eben die Zusammenfassung gesehen, aber da ging es halt auch gleich, auch mit der ersten Torschance. Also Kiel hat einen ähnlichen Lauf wie die Fortuna, hat ja ebenfalls jetzt 5 Spiele in Folge gewonnen und dabei sogar alle zu 0 gespielt. Wir haben jetzt nur in Lautern das Tor kassiert, meine ich, aber naja, läuft bei denen halt ähnlich gut, aber dazu kommen wir vielleicht
im Gleichschrittmarsch, ja.
Ja.
Im Gleichschrittmarsch ist das richtige Stichwort, denn im Gleichschrittmarsch geht's jetzt ab in die Pyro-Ecke. Zack, zack.
Marsch, Marsch.
Andis Pyro-Ecke.
Andis Pyro-Ecke am 29. Spieltag der 2. Bundesliga. Die Stadionhymne haben wir ja eben schon etwas mit einem Augenzwinkern hier eingeführt, möchte ich mal nennen. Das ist war ein großes Aha-Erlebnis für uns, dass also dieses bekannte Lied Mai oh Mai, also nicht nur beim KFC Uerdingen, wo es wirklich für uns seit Jahrzehnten gefühlt ein Gassenhauer ist,
ja,
sondern halt auch beim SVW in Wiesbaden.
Auch mit ähnlichem Text, ne? Also auch das. Mit
sehr ähnlicher deine Farben. Text, ja.
Also ich behaupte jetzt mal, da es ja auch den SVW in Wiesbaden noch nicht so lange gibt wie den KFC Uerdingen. Also wer da von wem abgekupfert hat, ist relativ eindeutig für mich.
Ja, ich sag mal, das ist natürlich auch eine recht gängige und bekannte Melodie. Vielleicht, also ich möchte jetzt nicht behaupten, dass der SVW in Wiesbaden beim KFC Uerdingen Spiel war und das da gehört hat und gedacht hat, das könnten wir auch machen. Aber sicherlich, der KFC Uerdingen war zuerst da, was das angeht. Da gebe ich dir vollkommen recht. Was mich noch etwas irritiert hat, nachdem wir das letzte Mal beim Heimspiel ja über Böse Onkels gestolpert sind, musikalisch, also in Wien-Wiesbaden ist es also offenbar unproblematisch, Rammstein in Dauerschleife zu spielen. Ich glaube,
beim Einlaufen war es auch.
Ja, oder? Genau, während die Mannschaften reinkommen, wird also das ganz gute tatsächlich Gitarrenriff aus dem Song Deutschland in einer Endlosschleife gespielt. Ja, scheint also kein Problem zu sein in Wiesbaden. Aber lassen wir das, denn die Fortuna-Fans haben eine sehr, sehr schöne Aktion heute gestartet. Wie wir eben ja auch schon ausgeführt haben, ist ja Alex Spengler leider in der vergangenen Woche verstorben. Und es wird beim Heimspiel gegen Greuther Fürth eine offizielle vereinsseitige Würdigung von Alex Spengler geben. Das war also auch der Wunsch der Familie. Und die Düsseldorf-Fans haben es sich aber nicht nehmen lassen, auch jetzt schon einmal Alex Spengler zu gedenken. Und dazu hatten sie ein großes Plakat aufgehangen vor dem Gästeblock, der dieses Mal die gesamte kurze Seite des Stadions einnahm. Normalerweise ist der Gästeblock, glaube ich, nur halb so groß. Für die Düsseldorfer wurde dann die ganze Seite reserviert. Und dort stand Alex, für dich färben wir den Himmel rot-weiß. Und das taten sie dann auch, als das Spiel angepfiffen wurde, wurden jede Menge Rauchtöpfe entzündet und es gab eine sehr, sehr schöne rote und weiße Rauchwand, die dann gen Himmel zog. Und ich glaube, also andersrum, ich glaube nicht an sowas, aber wenn ich daran glauben würde, dass Alex jetzt da oben sitzt und das gesehen hat, dann hätte ihn das bestimmt gefreut.
Und dazu wurde auch geschwiegen, dazu muss man auch erwähnen, auch von den Wien Wiesbadener Ultras.
Korrekt.
Also vielen Dank dafür, das war sehr pietätvoll. Da hatte man sich wohl untereinander, also hatte man wohl kommuniziert. Und so begann auch dieses Spiel mit etwas seltsamem
Verhalten.
Murmel, ja. Schweige, deutsche Nationalmannschaftsheimspielatmosphäre.
Ja, dass das auf Wiesbadener Seite jetzt sich nicht großartig ändern würde, war da noch nicht zu erkennen. Aber
mir fällt gerade was auf. Tobi hatte mich ja gefragt, also er war auch erstaunt, dass das ja immer klappt, dass sich die Ultras sich dann doch irgendwie vernetzt sind.
Ja.
Aber in diesem Fall ist es ja ganz einfach, die Ultras vom SVW in Wiesbaden zu kontaktieren. Ne? Weil sie geben ja ihre E-Mail-Adresse
so
an. Blog-n@gmx.de.
Genau.
Wo war das, auf dem Banner oder so? Wie war
das? Das ist eine Zaunfahne, das ist Block N. Eine schwarze Zaunfahne, da steht einfach nur Block N drauf und darunter block-n@gmx.de.
Wir brauchen auch eine Zaunfahne mit Gebrabbel Rot-Weiß mit 2S. Kontakt @gebrabbelrotweiß mit 2S .de. So eine brauchen wir auch, damit die Leute wissen, wie sie uns schreiben können. Ja. Haben wir auch eben nicht genannt, darum passt das vielleicht ganz gut.
Genau, richtig. Also schreibt alle an Block N und schreibt auch uns gerne. Ja, es gab von Wiesbadener Seite aus, ist da nichts Relevantes passiert. Es gab zwischendrin mal wahrnehmbaren Support. Es ist aber eine kleine Kurve, eine kleine Szene.
Und man muss auch sagen, die Haupt- und Gegengrade waren auch durchaus mit Fortunen besetzt. Das hat man dann nach dem Spiel sehr schön gesehen, als mit der Mannschaft noch gefeiert wurde. Und auch heute war, ähnlich wie in Leverkusen, der Gassenhauer der Fortuna von DJ Opa,
Blau und Weiß.
Blau und Weiß. Genau, wir haben zu viel über Weiß Farben gesungen.
Blau und Weiß,
ja, ja, genau, mit den Farben. Schwarzbraun ist die Haselnuss, der neue.
Genau das, ja.
Nein, genau, ne, die einzig wahren Farben. Bei uns sind Rot und Weiß, wurde dann auch während des Spiels sehr stark und viel intoniert. Also viel stärker als beim Heimspiel gegen Braunschweig, muss ich sagen. Genauso wie dann auch nach dem Spiel. Und da hat man dann auch gesehen, dass neben den 4000 Leuten in der Kurve auch echt noch ein paar mehr bei uns auf der Tribüne. Und
also
auf der,
ich denke, insgesamt 5000 Düsseldorfer können das durchaus gewesen sein.
Bestimmt. Ohne jetzt zu übertreiben, würde ich auch sagen, dass ich glaube, es waren 11.000 Leute da. So eine gute Hälfte, es waren schon Düsseldorfer, würde ich auch sagen. Ja, ansonsten noch was zum Support zu sagen?
Ich fand den Support der Düsseldorfer insgesamt stark, tatsächlich. Mhm. Ne? Also ich meine, das ist ja auch einfach, wenn es gut läuft, ne? Muss man ja auch sagen. Ne? Also ist mit einem 2-0 im Rücken sinkt es sich ja leichter als mit einem 0-4. Wenn man, also jetzt in Leverkusen auch nicht, aber wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, das Spiel heute irgendwie hoch verloren hätte, da wäre die Stimmung wahrscheinlich nicht so ausgelassen gewesen. Insofern bin ich mit dem Support insgesamt sehr zufrieden gewesen. Für mein persönliches Fanerlebnis, der Typ neben mir war echt ein bisschen nervig, weil er dann, ja, keine Ahnung, ich glaube, er kam irgendwie aus Frankfurt, war selber gar kein Wiesbadener und gar nicht so großer Fan, aber fand das dann auch doof, dass ich zwischendrin mal dem Wiesbadener Spieler gesagt habe, er soll doch mal die Schnauze halten und nicht unsere Spieler meckern. Und dann hat er mir gesagt, ja, das wäre aber nicht, ich wäre ein ganz großer Sportsmann. Und dann habe ich gesagt, das ist doch nicht meine Aufgabe, hier Sportsmann zu sein, sondern ich bin ja Fan von Fortuna. Und dann sagt er, ja, das wäre auch, das hätte nichts mit Aufgabe zu tun, das liegt in den Genen und in der Erziehung.
Ah, die schlechte Kinderstube.
Ja, die wird mir ja ständig vorgehalten, aber gut.
Tja, wie viel Seenotrettungsfackeln würdest du denn dem Support heute geben?
4 von 5.
Oh, ganz schön hoch. Aber war auch tatsächlich gute Stimmung. Und ich fand in den Aufnahmen, die ich eben bei Sky gesehen habe, war auch der Fortuna-Gesang tendenziell der dominantere. Ja, die dominantere Mannschaft war dann aber ganz eindeutig in der zweiten Halbzeit die Fortuna. Und zu der kommen wir jetzt. Woran hattet ihr gelegen die zweite Halbzeit?
Woran hattet ihr liegen? Die zweite Halbzeit.
Ja, woran hattet ihr liegen? Natürlich an der roten Karte. Wien Wiesbaden wechselte dann auch zur Pause zweimal aus. Das Bild sollte jetzt aber tatsächlich das gleiche in der zweiten Halbzeit bleiben. Fortuna hatte Spielkontrolle, ohne sich die ganz großen Chancen zu erarbeiten. Da muss ich auch sagen, da hat man immer mal wieder eben, wie gesagt, so diese lässigen Fehlpässe drin gehabt. Das war jetzt nicht nur Johannesson, bei dem ich verstanden habe, warum er nach seinem Tor ausgewechselt wurde, weil ich fand ihn halt nicht so gut. Und ich hatte auch zu Tobi schon gesagt, ja, vielleicht mal so Sobotka für Johannesson bringen, dass dann gerade der das 2-0 macht und es ist allerdings nicht die erste Torchance, denn ich hatte es eingangs schon gesagt, auf einmal ging alles über links. Also in der ersten Halbzeit fand ich, gelang Gerade Ior war da sehr unauffällig und auch von Jollis kam nicht so viel. Jollis hatte jetzt sagen wir mal, vielleicht nicht so sein brillantestes Spiel im Fortuna-Trikot. In der zweiten Halbzeit fand ich dann Zimmermann und Klaus relativ unauffällig, ohne dass sie natürlich jetzt defensiv was angebrannt wäre mit einem Mann mehr. Da war es dann eher die linke Seite und da ist doch Ior das ein oder andere Mal durchgekommen. Da gibt es eine Situation, wo dann Vermeier einmal ganz knapp vorbeirutscht und es gab noch eine zweite, die habe ich jetzt gerade nicht so ganz auf dem Schirm. Vincent Vermeij, das muss man heute dann auch wirklich sagen, unglücklich.
Er ist wieder der Alte.
Ich habe gehört, es gab relativ viel Lästerei über ihn, das liegt uns natürlich jetzt fern. Man kann ihm das Bemühen im Moment nicht absprechen. Er hatte auch ein paar Situationen, also wie gesagt, wo er an dieser einen Hereingabe so vorbeirutscht, da hätte er mal ein bisschen Glück. In der guten Phase trifft er den dann vielleicht und,
ja.
Schiebt den rein. Aber er hat wirklich gerade kein Glück. Ne? Also ihm verspringen auch die Bälle dann teilweise aktuell so ein bisschen weiter als sonst. Man merkt, das Selbstvertrauen ist im Keller. Ich persönlich hätte ihn auch nicht ausgewechselt, denn ehrlicherweise hat man von da ferner zuletzt noch viel weniger gesehen. Das sollte sich auch heute bestätigen, da kann ich mich auch jetzt an keine großartige Szene von da ferner erinnern. Ich hätte ihn vielleicht versucht, eher durchzuziehen nach dem Motto, ja, vielleicht macht er halt heute in Überzahl noch sein Ding und dann sehen wir auch einen anderen für May. So war es eben die genannte unglückliche Leistung und ja, gerade wo jetzt Jollis im nächsten Heimspiel fehlt, müssen wir ein bisschen hoffen, dass für May da ist vielleicht der Knoten wieder platzt. Ich glaube, er braucht wirklich halt so dieses eine Tor. Das ist jetzt eine reine Selbstvertrauensfrage im Moment. Das Bemühen kann man ihm aber nicht absprechen. Das würde ich ganz klar verneinen. Er ackert da schon. Also auch für seine Verhältnisse, finde ich, ist er auch wieder aktiver so beim Anlaufen inzwischen geworden. Also so es denn von Fortuna nötig ist. Aber ja, also eine gute Partie war es leider von ihm heute nicht. Das geht aber auch dann eigentlich für Jollis, wenn wir schon dabei sind.
Ja, das hat mich wirklich ein bisschen geärgert. Er ist so ein talentierter junger Mann, aber die vielen, wirklich vielen Szenen, die er hatte, um in Konter dann den Ball weiter nach vorne zu treiben. Ich weiß nicht, warum er das jetzt heute so gemacht hat, aber
ich habe so eine Vermutung. Es könnte ja sein, dass da gestern jemand getroffen hat in der Torschützenliste, nämlich Tabakovic, der jetzt ein Tor vor ihm steht. Und ich glaube, Jollis war jetzt schon bemüht, das heute auszugleichen. Ich möchte aber, also ich glaube, so viel persönlichen Ehrgeiz hat er dann schon, dass er sowas
Ja, auf jeden weiß. Fall, auf jeden Fall. Das kann natürlich gut sein.
Aber er war ein bisschen halt zu egoistisch.
In die Spieler, ja, genau. Er ist häufig so im 1 gegen 1 in den Spieler reingelaufen einfach. Also er wollte den sich, glaube ich, so zur Seite oder seitlich vorbeilegen und dann seine Geschwindigkeit ausspielen. Das hat nicht so richtig gut geklappt. Leider echt ein 3-4, vielleicht sogar 5 Mal in so 1-gegen-1-Situationen.
Einmal übersieht er später auch da ferner, also schließt selber ab und ich glaube, der Torwart hält ihn dann, statt da ferner einzusetzen und ganz am Ende noch mit Dennis Jastrzemski, der, glaube ich, keinen Ballkontakt mehr hatte nach seiner Einwechslung und der war richtig, Jastrzemski, wir konnten das gut sehen, weil wir ja so nah an den Bänken unten auch waren, also wir waren halt dahinter, wenn auch weit oben. Jastrzemski war richtig angesickt danach, hat Jollis auch die Hand gegeben, aber hat wirklich kein Wort mit ihm gesprochen und man konnte es richtig sehen. Jastrzemski war, kurz vor Schluss hätte er halt noch vielleicht das 3-0 dann machen können, wenn Jollis da quergelegt hat. Also für Jollis jetzt nicht so der beste Tag, ähnlich wie für Vermeij. Klaus fand ich in der ersten Halbzeit noch ganz gut, in der zweiten dann nicht so sehr, aber wer wirklich das Spiel dominiert hat und vollkommen zu Recht von mir auch als Spieler des Spiels tituliert wurde, war Shinta Appelkamp. Den haben wir ja noch nicht so sehr gewürdigt. Das war schon eine herausragende Einzelleistung beim allerersten Tor, aber auch das zweite Tor, also die Vorlage, wenn man sich die im Fernsehen nochmal anguckt, sensationell. Ist nämlich, also er passt den Ball zum freistehenden Johannesson, ja, das sieht man ja auch im Fernsehen, aber wenn man genau guckt, er macht das so in einer Fließbewegung, dass er den Ball so mit links annimmt und man denkt, er würde ihn weitertreiben, aber passt dann sofort mit rechts weiter. Ich kann das sehr schwer beschreiben. Guckt euch die Vorarbeit von Appelkamp mal an, dann würdet ihr sehen, was ich meine mit, das ist ganz exzellent vorbereitet. Naja, und in der Mitte Johannes und er schiebt den Ball dann einfach zum 2-0 ein und wird als Belohnung dann ausgewechselt. wie eben Vermeij, der dann durch da ferner ersetzt wird. Aber insgesamt fand ich Appelkamp heute so mit der fehlerfreiste Spieler, neben Engelhardt fand ich auch echt gut in der Zentrale. Die beiden haben wirklich sehr präsent. Am Appelkamp auch so mit dem üblichen Ballstibitzen, ne? Hat er immer mal wieder.
Ja, hat er immer gut gemacht.
Gehabt. Und wie gesagt, so ballsicher, den konntest du kaum vom Ball heute trennen. Also Shinta Appelkamp, die Shinta Karl Appelkamp Masterclass, die SKA, die war heute definitiv an Bord. Und das ist natürlich auch gut für uns. Jetzt auch letzte Woche war Appelkamp schon sehr stark.
Ja, ein Appelkamp in Form kann nicht schaden.
Jetzt auch wieder Torgefahr. Jetzt neu, jetzt auch wieder mit Torgefahr. Eine alte Rezeptur. Alte Rezeptur ist zurück. Jetzt
ja, wie Appelkamp. Bei den Pombeeren. Ja.
Schön wär's, ja. Genau. Ja. Den vielleicht noch mal ein bisschen zu loben. Und danach ereignen sich auch die Szenen mit Vukotic, der dann mit Schaum vor dem Mund genau gegen Appelkamp kriegt er auch das Foul gepfiffen und da regt er sich nochmal auf und ja, ich hätte ihn möglicherweise da vom Platz geworfen. Ja, wir haben es eben dann schon gesagt, Fortuna hat es im Griff, lässt nichts mehr anbrennen, das ist echt nicht spektakulär, aber all die Leute, die jetzt sagen, oh, aktuell so toll ist das nicht anzuschauen, was die Fortuna macht, jetzt ist aber auch die heiße Saisonphase und da zählt echt Schönspielerei überhaupt nicht mehr. Jetzt geht's um Ergebnisse. Und die liefert diese Mannschaft, wir wissen alle, dass sie auch top spielen kann, aber was sie eben jetzt hat, ist diese Spielkontrolle und das hat sie ja lange Zeit zum Beispiel in der Hinrunde gar nicht gehabt. Das ist eine neue Eigenschaft, die wir uns jetzt angeeignet haben im Laufe der Rückrunde und das kann ein Mosaiksteinchen dann sein, neben der Tatsache, dass der Kader jetzt einfach wieder breiter ist, dass wir jetzt Jastrzemski einwechseln können, dass Gavori dann eingewechselt werden kann für Zimmermann oder dann De Weijs für Siebert kommt und Kwasi oder Niemiec gar nicht zum Einsatz kommen, weil halt jetzt tatsächlich die Kadersituation wieder so eine andere ist. Ja, hinten raus, wir haben es schon gesagt, die meisten Konter laufen dann auch wieder über Jollis, der ist da schon immer unser Umschaltspieler. Darum ging halt mehr über links, über rechts. Jastrzemski hatte gar nicht mehr den Ball, war nicht mehr so viel los. Zimmermann und wurde ja dann auch eben ein bisschen geschont. Aber insgesamt denke ich, natürlich auch durch die rote Karte begünstigt, die aber aus unserer Sicht jetzt nicht absurd war, muss man sagen, hatte Wien Wiesbaden dann gegen uns keine Chance mehr. Ja. Da aber Kiel auch gewonnen hat, hat sich erstmal an der Tabellensituation nichts geändert. Der HSV steht jetzt allerdings morgen in Magdeburg unter Druck, was zu liefern. Das schauen wir uns mal ganz entspannt an, wobei wir beide ja einen Termin
haben. Wir beide werden uns das nicht anschauen können, aber ja, wir beide haben
richtig,
Termine.
Termine. Aber und jetzt hat Kiel aktuell sogar St. Pauli überholt. Die spielen
morgen gegen Elversberg.
Gegen Elversberg, okay, die sind leider auch nicht gut drauf.
Aber der HSV in Magdeburg, da ist, ich sag mal, Magdeburg steht ja auch ein bisschen unter Druck.
Richtig, und ehemaliger HSV-Trainer mit Christian Tietz, das will man vielleicht nicht vergessen an dieser Stelle. Also hoffen wir mal, dass da was passiert. Es wäre schon amüsant, wenn St. Pauli jetzt verlöre und auf einmal wir 5 Punkte an St. Pauli dran wären. Also, ja. Ich glaube nicht, dass St. Pauli noch ernsthaft strauchelt. Ich glaube auch, dass sie es morgen machen werden. Und auch Kiel zeigt sich viel zu stabil, hat aber zum Beispiel noch ein Spiel beim HSV. Das wird noch interessant. Und der HSV muss auch noch gegen St. Pauli spielen. Also der HSV hat richtig harte Heimspiele. Das finde ich schon sehr spannend. Und mal gucken, ob sie es morgen schaffen. Ansonsten haben wir tatsächlich uns jetzt so ein bisschen festgesetzt auf den Relegationsplatz. Wir wollen es jetzt auch noch nicht jinxen, aber man verfolgt natürlich jetzt die erste Liga schon bisschen mit einem Ohr, wer da so gerade sich bewegt und alle möglichen Kandidaten größtenteils haben ja heute auch gespielt, ne? Köln bei den Bayern verloren, wäre ja, das habe ich schon mal genannt, so ein bisschen, hätte ich gerne, nicht nur wegen der emotionalen Komponente, sondern weil ich sie sportlich auch am schwächsten einschätze. Mainz will man unbedingt vermeiden, aber die fräsen ja gerade da richtig durch, jetzt auch 4-1 gegen Hoffenheim heute gewonnen. Und Bochum ist, ich will nicht sagen, auf freien Fall, weil sie haben ja immer noch unentschieden gespielt, aber dieser Trainerwechsel, für mich kam der super überraschend. Total Aktionismus und jetzt haben wir dieses eine Gegentor kurz vor Schluss in Köln kassiert und deshalb entlassen wir jetzt einen Trainer, ansonsten wäre er geblieben. Das ist immer ein schlechter Ratgeber. Könnte sein, dass irgendwie Bochum am Ende auf dem 16. landet. Aber auch die Teams da drüber sind noch nicht ganz safe. Also Gladbach. Ich sag mal,
Union Berlin habe ich gar nicht so richtig Bock drauf. Ne?
Nein.
Wolfsburg
nein.
Auch eine Katastrophe.
Wolfsburg wäre eine Katastrophe, ja. Also Bochum oder Köln, da würde ich mir was ausrechnen. Und wenn ich da einen Wunsch hätte, und natürlich ist es viel zu früh und wir wollen es auch nicht jinxen, dann gerne einen von den beiden. Das vielleicht mal so als so ein kleines Zwischenfazit zur aktuellen Zeit, denn mit dem 5. Sieg in Folge darf man ja durchaus ein bisschen selbstbewusst sein.
Genau.
Selbstbewusst sind wir dann noch abgereist. Allerdings haben wir noch ein bisschen Party gemacht, ne?
Yeah, da kam
DJ
Wiesbaden war in the
house. Ja, da war
richtig dicke Party.
Also direkt hinter unserem Block war ein DJ und spielte irgendwie 90er-Hits. Das hat uns natürlich sofort gecatcht und da waren auch Fortunen. Ich habe größtenteils Fortunen gesehen, die da so ein bisschen am Dancen waren.
Ja, die wurden aber, die wurden angeblich gestört in ihrem Tanz. Ich kann da nur sehr, sehr hörend sagen, vom Hören sagen.
Ja, ja.
Aber angeblich gab es da wohl noch eine Keilerei.
1, 2, 3, bei wen Wiesbaden Keilerei?
Ja, da gab es wohl irgendwie ein bisschen auf die Fresse. Keine Ahnung, was da genau passiert ist. Ich wurde von Dominik angeschrieben, ob wir da was mitbekommen.
Was war das denn für ein Geräusch? Das war ja mehr die Peitsche bei dir, war bei Dominik.
angeschrieben, ob wir da was mitbekommen hätten. Haben wir aber tatsächlich nicht.
Haben wir nicht.
Anscheinend sind wir irgendwie ein paar Minuten früher raus. Wir sind dann
du hast gesagt, uns wurden Beinchen versucht zu stellen.
Genau.
Nicht bemerkt.
Doch, wir mussten ja dann nach dem Spiel an der Nordkurve, also an der Kurve, wo die aktive Fanszene von Wien Wiesbaden zu Hause ist, entlang gehen, um wieder zu unserem Ausgang zu kommen. Und dort habe ich sehen können, dass die Schelme wohl versuchten, uns Beinchen zu stellen. Und ich habe auch, Anpöbelungen habe ich bewusst überhört. Also,
okay. Ja, ich habe die.
Einzige, was ich gemacht habe, ist tatsächlich, dass ich Henrik von hinter mir vor mich genommen habe, dass er quasi zwischen dir und mir war, um ihn da so ein bisschen im Blick zu haben, weil Idioten gibt es halt dann leider anscheinend offenbar doch.
Ja, aber fairerweise im Großteil der Wiener habe ich wirklich ganz nett und fair kennengelernt und die hat auch gar nicht gestört, dass da Leute in Fortuna-Trikots so rumliefen und so.
Ja.
Das ist bei anderen Clubs wirklich ganz anders und Tobi und ich hatten auch darüber gesprochen.
Das wohl nicht machen.
Nee, und Tobi und ich hatten auch darüber gesprochen, dass es eigentlich auch manchmal sehr mal angenehm ist, mal so ein entspanntes Auswärtsspiel ohne irgendwie immer so Tension der Leute und Aggression und sowas zu haben. Das war schon ganz gut. Ja, haben wir leider nicht mitbekommen. Wir haben uns dann noch ein Eis gegönnt an der Tank. Danke. Erst Bier, dann Eis, wie das sein muss. Und dann haben wir am Parkplatz noch Lea und Freund getroffen. Auf dem Weg zum Deine-Cousinen-Konzert.
Deine Cousine, Singular.
Cousine, ich kenne das gar nicht. Das
ist eine.
Was spielen die so?
Punkrock.
Jazz oder Blues?
Punkrock, deutschen Punkrock.
Ach so, Punker.
Punker, das sind Punker. Die hat auch eine ganz wilde Frisur, die Frau, die da singt.
Ja, okay. Und
ist tatsächlich ganz nett. In einigen Wochen bin ich auch auf dem Deine Cousine-Konzert.
Deine Cousine darf man nicht mit meine Freunde verwechseln.
Das ist richtig. Ja, Lea hat von uns noch ein paar Aufkleber in die Hand gedrückt bekommen, denn alle ihre Aufkleber wurden ihr vom Ordnungsdienst des SVW in Wiesbaden bei der Überprüfung beim Eingang weggenommen. Ist eine Frechheit. Irgendein Wien-Wiesbaden-Ordner hat also jetzt eine Anzahl an Gebrabbel-Rot-Weiß-Aufklebern und klebt die jetzt wahrscheinlich heimlich in Wiesbaden.
Das ist natürlich eine Sache, die häufiger passieren kann, wenn man so schöne Aufkleber mit sich trägt, dass die Ordner sagen, oh, die möchte ich gerne haben.
Oh, was haben Sie denn da?
Genau.
Ich habe hier Aufkleber, ist das dir erlaubt? Doch schon, aber die sind sehr schön, die nehme ich für mich.
Von wem ich wirklich selten Aufkleber sehe, das ist die Spielvereinigung Greuther Fürth. Unser nächster Heimgegner.
Kann man so schlecht von den Panathinaikos Athen Aufklebern, die natürlich viel mehr hier in der Gegend rumgeklebt werden.
Das ist richtig. True Story. Mein guter Kumpel Markus, liebe Grüße, obwohl ich nicht weiß, ob er diesen Podcast hier hört, ist großer Panathinaikos Athen Fan. Und ich habe ihn einfach mal eine Fürth-Mütze mitgebracht, weil das Logo identisch ist. Und er hat sich sehr darüber gefreut. Er wusste auch, dass es eine Fürth-Mütze ist, die ich dann im Fanshop im Fürther Stadion damals gekauft hatte. Letzte Saison war das bei dem Spiel. Aber diese Saison waren die Fürther ja in der Hinrunde einer der Gegner, die uns geschlagen haben. Da waren sie in Topform. Und ja, ich sag mal, spielten nicht, vielleicht nicht um den Aufstieg mit, aber gehörten so zur Verfolgergruppe da oben. Das hat sich in der Rückrunde zuletzt doch deutlich geändert. Sie waren jetzt bis zu diesem Spieltag Rückrundentabellenvorletzter, auch mit der einen oder anderen deutlicheren Niederlage. Und erst jetzt am Freitag, also gestern zur Zeit der Aufnahme, hat man durch ein 2-1 gegen Kaiserslautern, die ja gefühlt gegen jeden gerade verlieren, das muss man so sagen, auch wieder in Lautern typischer Manier nach eigener Führung und alles unter Kontrolle. Mit der letzten Szene des Spiels hat da am Ende noch, ich glaube, das war Robert Wagner, das 2-1 dann erzielt. Also Lautern,
übrigens damals auch das 1-0 gegen uns schoss im Hinspiel.
Ja, auf jeden Fall, das war jetzt, sagen wir mal, ein bisschen Aufflammen. Ansonsten läuft die Rückrunde alles andere als gewollt. Das mag auch am Fehlen von Spielern wie Luca Itter oder Julian Green liegen, die aktuell verletzt sind und vermutlich auch gegen Fortuna nicht aushelfen können. Dazu hat sich Branimir Hrgota, der Kapitän und, ich sag jetzt mal wie Otto Rehhagel, Spiritus Rektor des Spiels, denn obwohl er ja gelernter Stürmer ist, spielt ja meistens eher so eine Zehnerrolle, so ein Spielmacher, Stürmer, Hybrid, hat sich die fünfte Gelbe abgeholt, wie bei uns Christos Jollis, sodass der vermeintlich stärkste Spieler auch bei Fürth nicht dabei sein wird. Dafür werden wir einen alten Bekannten wiedersehen, denn Nico Gieselmann hat seine schwere Verletzung diese Saison, ich bin mir nicht mehr sicher, was es war, Achillessehnenriss oder sowas.
Appenarm.
Hat er auf jeden Fall überstanden und ist jetzt seit einigen Spielen wieder dabei. Also das heißt, mit dem wird es ein Wiedersehen gehen. Und ansonsten, ja, zu den herausragenden Spielern gehört mit Sicherheit Robert Wagner vom SC Freiburg, gerade ausgeliehen an Wien Wiesbaden, an Greuther Fürth, ja, ist noch so einer dieser kleinen Vereine, ne? Gehört da diese Saison sicherlich zu den auffälligeren Spielern, genau wie Jonas Urbig im Tor, der 20-jährige Keeper vom 1. FC Köln, ausgeliehen an Fürth, letzte Saison noch in Regensburg. Einer der besten Keeper schon jetzt in der Liga, da hat man ein ganz großes Torhüter-Talent, zumindest diese Saison unter Vertrag, genau wie Robert Wagner. Und ich sagte schon, mit Julian Green fehlt ein sehr wichtiger zentraler Mann. Zuletzt hat Jomen Konsbruch sich ein bisschen ins Rampenlicht gespielt, auch so ein schönes Weitschusstor gegen den HSV. Und ja, die Stürmer Lemperle und Sieb haben jetzt nicht so die ganz großen Quoten. Auch Dennis Trebeni, den man vielleicht noch von Paderborn kennt, ist noch nicht so richtig eingeschlagen da. Obwohl Sieb jetzt mit 9 Toren dann auch bester Torschütze bei ihnen ist, vor Hrgota. Und dann kommt eben schon Julian Green, der auch die meisten Vorlagen hat, genau mit Hrgota zusammen. Also das heißt, da fehlt offensiv dann schon ganz schön was bei Fürth. Aber wie gesagt, bei uns mit Jollis auch. Dennoch würde ich jetzt sagen, gemessen an der Rückrundenform ist Greuther Fürth nicht mehr ganz der starke Gegner, wie sie es in der Hinrunde waren. Im Grunde geht es für sie jetzt auch mehr oder weniger um die goldene Ananas. Das kann natürlich auch schon mal gefährlich sein, aber ich bin auch ohne Jollis und voraussichtlich ein letztes Mal ohne Tanaka, bin ich trotzdem zuversichtlich, dass wir gegen Greuther Fürth etwas mitnehmen werden.
Ja, dem schließe ich mich an. Da bin ich auch. Also Fürth liegt uns nicht so richtig. Ne? Ist ein,
aber in Heimspielen?
Ja, gut. Also insgesamt ist Fürth irgendwie so eins der Teams, wo ich eher so eine schlechte Statistik in meinem Kopf habe, ob die jetzt in echt
also auch so auswärts ist. Ja, aber bei ja, Heimspielen auswärts
immer schwierig.
Also Heimspiele gegen Fürth liefen, also haben wir selten verloren, würde ich jetzt sagen.
Nee, das stimmt schon, ja. Ja, das lässt sich bestimmt ganz gut an. Ja, dann denke ich, sind wir für heute in
ich dachte, wir haben noch eine persönliche Fürth-Bilanz oder sowas.
Ach so, ja, das mache ich ja nur auswärts.
Ach so.
Dann muss ich mich mal kurz weg, dann muss ich dich kurz halten hier. Ich habe in der Vergangenheit seit dem Jahr 2010 insgesamt 15 Spiele gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth gesehen, davon 10-mal zu Hause und 5-mal auswärts. Es kommt also jetzt das 11. Heimspiel dazu. 6-mal gewonnen, 6-mal unentschieden, 3-mal verloren. Insofern ist die Tendenz doch gar nicht so schlecht, wie ich das eben gedacht hatte. Und ich hoffe natürlich, dass da ein weiterer Sieg dass ich da einen weiteren Sieg reinritzen kann in meinen Ast zur Spielvereinigung Greuther Fürth. Ein sehr komisches Bild, was ich da gerade geformt habe. Naja, egal.
Mit diesem Bild entlassen wir euch in die nächste Woche. Bleibt stabil und ich sage tschüss und bis bald. Das war's für heute, liebe Leute.
Und ich sage, wir freuen uns und dann schauen wir mal, was wird.
Was wird.